Ja, also nach diesem kurzen Vorspann ein bisschen in die Historie rein zu Hypercard, das wird später auch nochmal auftauchen, das Wort. Jetzt die Frage, was hat es denn mit Text zu tun? Und insbesondere hat es dieses Wort Hyper, diese Silbe, die da immer wieder auftaucht, natürlich ganz viel mit Dingen zu tun, die wir heutzutage dauernd benutzen, zum Beispiel dieses HTML, da steckt das H von in der Abkürzung ja auch wieder von drin, von dem Hyper. Und ganz generell in dem Begriff Hypertext. Jetzt ist Hypertext eine Sache, die an vielen Stellen eigentlich auftritt. Viele Leute glauben, dass das irgendwie direkt mit dem Web sozusagen verbunden ist. Das ist es absolut nicht, wenn Sie um die Zeit 1987, wo wir vorher bei Hypermedia eine Fernsehsendung gesehen haben, wenn Sie da in die Zeit denken, da war das Web noch absolut in den Kinderschuhen und kein Mensch hatte wirklich gewusst, was das ist. Hypertext ist was Allgemeineres und was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe Hypertext sozusagen in PowerPoint simuliert. Ja, das ist, PowerPoint hat im Prinzip die Möglichkeit, sowas wie Hypertext anzulegen und die nächsten paar Folien sind Hypertext-Folien. Also was ist Hypertext? Das ist die Präsentation von Informationen nicht linear, sondern als ein Netz von Informationen. Es sind im Wesentlichen einzelne Knoten, die miteinander verbunden sind. Das heißt, ich habe Knoten, ich habe jetzt bloß auf das Wort Knoten geklickt und das ist eine Datenstruktur, in der ich eben einen geschlossenen Informationsinhalt ablegen kann, die mit weiteren Knoten verbunden ist. Es entsteht so ein Graph von einzelnen Dateneinheiten, wo die eine auf die andere verweist. Ob man die Dinge jetzt Knoten nennt oder Webpage zum Beispiel oder wie es bei Hypercard war, eine Card oder ein Frame oder ein Workspace oder ein Slide bei PowerPoint, das ist letztlich ziemlich egal. Die Idee ist immer die gleiche. Ich kann da navigieren, ich kann typischerweise eben auch wieder zurückspringen an die Stelle, wo ich herkomme. Und interessant ist natürlich, welche Information ich ablegen kann. Und da sieht man schon den Unterschied, die Worte sind vorher in der Fernsehsendung schon aufgetaucht, Hypertext und Hypermedia. Wenn es nur Text ist, der da abgelegt ist und miteinander verbunden, dann ist es Hypertext. Wenn es Medien sind, im weiteren Sinn, also wenn da Bilder dabei sind, wenn Klänge dabei sind, wo ich einfach klicken kann, es passiert irgendwas, wenn Animationen dabei sind, die sieht man, oder wenn hier Filme dabei sind, die einfach mit einem Klick aktiviert werden können. Dann ist es Hypermedia. Ja, dann haben wir eben nicht bloß Text, sondern miteinander verbundene Informationen, die von medialer Art sind sozusagen. Eine eigenständige Informationseinheit. Was interessant ist, und da kommen wir ganz schnell aus dieser ein bisschen historischen allgemeinen Betrachtung in Sachen, die ganz relevant fürs Web heutzutage sind. Die Grundidee von so einem Knoten ist, dass ich die komplette Information auf einen Blick habe. Sie sehen, bei den PowerPoint-Slides funktioniert das ganz prima. Da habe ich eine den Bildschirm füllende Informationseinheit. Genauso ist es bei diesem Hypercard gewesen. Dort hat man sogenannte Karten eben, die Metapher, dort ist ein Kartenstapel, auf dem zum Beispiel Informationen über Gebrauchtwagen liegen oder was auch immer. Und eine solche Karte ist wie eine Karteikarte und die sehe ich als Ganzes. Was keinen Sinn macht bei Hypercard und Hypertext und Hypermedia, ist auf dieser Karte zu scrollen, irgendwo weiter unten noch was zu haben, was man nicht sieht. Und tatsächlich ist es so, dass die Art und Weise, wie man normalerweise natürlich mit Webseiten auch heute umgeht, das World Wide Web kennt jeder, ist so, dass man irgendwie doch im Wesentlichen das anschaut, was zunächst mal angezeigt wird, wenn man auf die neue Seite geht. Und das so eine klassische Webdesign-Regel ist, alles, was in dem Bereich ist, zu dem man erst hinscrollen muss, ist, sagen wir, extrem gefährdet, übersehen zu werden. Also diese simple Regel, auf eine Seite des Anzeigegeräts passend, spielt an der Stelle schon eine Rolle. Ja, ein Netz von verbundenen Knoten. Eine Verbindung kann man zum Beispiel einen Link nennen und ist eine Assoziation zwischen zwei Knoten, wobei ich natürlich, um diesem Link zu folgen, der eigentlich bloß logisch von dem einen Text auf den anderen verweist oder von dem einen Knoten auf den anderen verweist, natürlich irgendwas brauche, womit ich den Link aktivieren kann, sagen kann, dem will ich jetzt folgen. Und das nennt man normalerweise einen Anker. Das ist eine sichtbare Region, Also hier zum Beispiel diese rot unterstrichenen sogenannten Hyperlinks oder auch diese Tasten da unten, die dann zum Beispiel zurückspringen zur vorherigen Folie. Das sind sogenannte Anker. Das lohnt sich, dieses Wort sich zu merken, weil man dann gleichzeitig sich auch den Namen von dem relevanten HTML-Tag gleich gut merken kann. Meistens gehen solche Links bloß auf einen neuen Knoten, das heißt, diese Seite wird komplett angezeigt. Bei komplexeren Seiten, die womöglich eben erwarten, dass man mit Scrolling an eine bestimmte Stelle in der Seite springt, gibt es auch diese zielgenauen Verbindungen, wo ich an eine bestimmte Teilstelle sozusagen, eine bestimmte Adresse in dem Zielknoten springen kann, den sozusagen aufblättern kann an der passenden Stelle. Ja, das kennen Sie ja alles vom World Wide Web. Ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal betonen, dass das eine Sache ist, die ziemlich alt ist. Ted Nelson, geboren 1937, also irgendwie so grob Generation meiner Eltern, ist ein Soziologiestudent gewesen mit Nebenfach Informatik und der hat in seiner Studienarbeit übrigens, das ist auch interessant, ja, der hat so ein interdisziplinäres Studium eigentlich gemacht, ganz ähnlich wie in der Medieninformatik, und in seiner Studienarbeit tatsächlich schon ein interaktives Textverarbeitungssystem sich ausgedacht, das dann ja, von seinen Professoren auch für so interessant gefunden wurde, dass es auf der SEM-Jahrestagung präsentieren konnte. Und dort kam das erste Mal dieser Begriff Hypertext vor, also 1965. Der hat dann ewig an einem System gearbeitet mit einer ganz tollen Vision, das sozusagen das Hypertext-System darauf aufzubauen. Das System heißt Xanadu. In Xanadu did Kublai Khan a pleasure dome decree. Das ist ein Gedicht von Coleridge. Da geht es um so einen ja, mythischen Palast in der Mongolei. Wobei Coleridge sagt, das Gedicht ist nie fertig geworden, weil er im entscheidenden Moment unterbrochen worden ist. Daher kommt angeblich die Idee von Xanadu, da geht eben nichts verloren, weil das sozusagen so ein ja, globales Gedächtnis ist, in dem ich alles ablegen kann, alles miteinander was verknüpfen kann, was ich an Informationen habe, sozusagen mein Wissen irgendwie repräsentieren kann. Das ist für 1963 eine relativ revolutionäre Idee. Die haben daran auch immer gearbeitet. Man sieht, ich habe verschiedenste Ankündigungen dort aufgeführt, die dann wieder verschoben wurden. Letztlich haben auch wieder Firmen gegründet. Aber man sieht, es geht fast bis in die Gegenwart rein. Letztlich ist nicht wirklich ein Erfolg daraus geworden. Auch wieder so ein Pionier, der seiner Zeit voraus war. Die Xanadu-Software gibt es nach wie vor als Open Source inzwischen. Und sie ist tatsächlich viel besser als von der Idee her zumindest als das World Wide Web, weil sie haben dreidimensionale Informationsräume, in denen sie sich bewegen. Und was ganz wichtig ist, worauf ich dann gleich nochmal genauer kommen werde, Links sind nicht bloß unidirektional, sondern ich kann sozusagen auch immer wissen an einem Knoten, wer alles auf diesen Knoten verweist. Wenn wir schon in der Geschichte sind, sollte man natürlich den Vannevar Bush kurz erwähnen, der nun noch ein bisschen früher, also ziemlich genau mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Artikel geschrieben hat unter dem Titel As We May Think und dort eine Memory Extension vorgeschlagen hat. Das ist, ja, wie es hier so schön steht, a device in which an individual stores all his books, records and communications and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. Noch nicht ganz so die Idee wie das World Wide Web dann ist, sondern mehr ein persönlicher, ein privater Informationsspeicher. Aber wenn man es, der hat dann eben auch Skizzen gemacht, wie das funktionieren soll, und das genau anschaut, sieht man, dass die Grundidee dabei eigentlich auch die von Hypertext ist. Ich lege meine Dokumente ab und verknüpfe die durch Verbindungen, durch Links, die hießen bei ihm Joins. Also es ist alles so ein ganz bekanntes Spiel eigentlich. Ja, was wir jetzt sehen, ist, dass es in diesem Hypertext auch ganz schnell passieren kann, dass man nicht mehr so ganz genau an die Stelle zurückkommt, wo man hergekommen ist und sich da leicht verwirren kann. Das da sehen wir an der Stelle auch schon den echten Nachteil von Hypertext. Ja, zur Geschichte habe ich jetzt eigentlich schon eine ganze Menge gesagt, will ich jetzt nicht so genau darauf eingehen. Das ist eigentlich bloß, um Ihnen nochmal die Zeitleiste so ein bisschen zu geben. Bei Erasmus von Rotterdam anzufangen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hier Sie sehen, dieses Hypercard 1987 war 2 Jahre bevor HTML und das World Wide Web sozusagen erst erfunden wurden. Da gab es zwar schon irgendwelche Vorexperimente dafür. Das ist also wirklich unabhängig von Hypertext, dem heutigen Hypertext und dem Web. Ja, was ist ein Hypertext-Autorensystem? Also die alten Autorensysteme, die sind wirklich sehr interessant und eigentlich ihrer Zeit weit voraus, wenn man das Hypercard anschaut. Sie können heute eine Software auch anschauen, die heißt zum Beispiel Revolution at Runtime, heißt glaube ich Refrun.com. Wenn Sie das interessiert, das gibt es auch eine Trial-Version von der Software und die Software selber ist auch nicht so teuer. Das ist im Prinzip ein moderner Nachbau von, ein ziemlich modernes, 2005 glaube ich erst rausgekommen, von Hypercard. Und da haben Sie auch immer noch die Karteikarten-Metapher und Sie haben die Möglichkeit sozusagen im Autorensystem zu sagen, was soll denn auf meine Karteikarte drauf? Das heißt, ich habe einen Autorenmodus und einen Anzeigemodus. Im Autorenmodus nehme ich aus einer Palette Elemente, ziehe die auf die Karteikarte. Und im Anzeigemodus kann ich natürlich die Elemente nicht mehr verändern, die sind da fest. Ich kann nur das tun, was dann festgelegt ist. Zum Beispiel so ein Objekt kann eben als Information beinhalten, es ist ein Link auf eine andere Seite, das ist das Wichtigste bei Hypermedia, oder ich will ein Video spielen zum Beispiel. Oder es kann auch irgendwelche anderen Dinge tun, also zum Beispiel ein anderes Element auf der Seite verschieben. Und dafür hat man solche Skriptsprachen in der Regel, die auf diesem Objekt sagen, wenn auf dieses Objekt eine bestimmte Operation ausgeführt wird, dann passiert irgendwas. Also in HyperTalk, der Sprache von HyperCard, hieß das zum Beispiel on Mouse up und dann sagt man zum Beispiel beep Mouse und dann irgendwie on end oder so ähnlich oder Mouse up end. Auf jeden Fall wird das beendet und dann wird sozusagen, wenn die Maus da drauf kommt, eben der beep ausgelöst. So, objektorientierte Sprachen zur Ereignisbehandlung gab es eben, wie gesagt, damals schon und Medienintegration auch. Das Beispiel haben wir in dem Film gesehen. Genau genommen ist diese Art, Autorensysteme zu entwerfen, ein Stück fast voraus dem, was wir heutzutage im Web haben, weil das Web eben, wie man sieht, ein Stückchen unabhängig davon entwickelt wurde. Ganz generell, wenn Sie Hypertext jetzt entwerfen und sich jetzt mal der Einfachheit halber bloß auf Text konzentrieren, aber es gilt für alle Hypermedia, haben Sie natürlich ein Problem. Es ist nicht sequenziell, was Sie da schreiben. Und der Ted Nelson hat ja schon gesagt, Non-Sequential Writing ist die Grundidee. Und da gibt es aber jetzt zwei natürliche Ordnungen. Das eine ist, es gibt schon so eine Gedankenordnung, die der Autor sich überlegt hat, die vielleicht nicht sequenziell ist, sondern so eine Baumstruktur. Aber es gibt auch noch die Ordnung, in der man es liest, in der Sie sich da durchhangeln. Das ist Ihre Sequenz sozusagen. Letztlich lesen Sie es ja doch wieder sequenziell. Und das ist gar nicht so einfach jetzt zu verstehen, was heißt eigentlich, ich gehe zur nächsten oder zur vorherigen Karte. Ja, das wäre jetzt in HyperTalk, on mouse up, go to next card, end mouse up. Das wäre so ein Link. Wobei next card eben wirklich einfach die nächste Karte in dem Stapel ist. Bei PowerPoint gibt es sowas auch. Da kann ich mit diesen Knöpfen, die ich vorher hatte, kann ich sagen, gehe zur nächsten Folie. Das ist einfach die direkt dahinter in der Reihenfolge kommt. Ja, bei der nächsten geht es ja noch vielleicht, aber bei der vorherigen, da hat man vorher genau die Frage, da muss ich mich entscheiden bei so einem Knopf zurück, ist das jetzt die Folie davor oder ist es die zuletzt angesehene Folie? Also PowerPoint gibt einem tatsächlich die Wahl auch, wenn Sie das mal ausprobieren, wenn Sie Zugang zu PowerPoint haben. Bei www-Browsern können Sie das auch oder kennen Sie das Phänomen, da gibt es sogar einen richtigen Zugriffspfad, in dem Sie zurücklaufen können. Das heißt, Sie können nicht nur zur vorigen Informationseinheit, sondern zur vorigen von der und zur vorigen von der und so weiter gehen. Und dass diese Konzepte noch nicht irgendwie einheitlich implementiert sind, sieht man auch wieder am PowerPoint. Dort können Sie nämlich nur zur vorigen Folie gehen und wenn Sie dann wieder zur vorigen gehen, dann kommen Sie zu der zurück, wo Sie herkommen. Das heißt, Sie haben nicht den ganzen Pfad, der gespeichert wurde. Ja, was gibt es denn alles an Orientierungsmöglichkeiten, wenn man sich in diesem Hyperspace verliert, da gibt es ja auch diesen Begriff Lost in Hyperspace, oder um das zu vermeiden, dass man sich in dem Hyperspace verliert. Ja, eigentlich sind das alles die alten Ideen, die wir früher auch schon bei klassischen Medien hatten. Wenn Sie ein Buch anschauen, dann gibt es da ein Register, in dem nach Stichworten man irgendwo reinspringen kann. So was machen unsere Suchmaschinen heutzutage, das sind ein großes Register aufbauen, das allerdings automatisch. Dann hat man im Buch Inhaltsverzeichnisse, das bedeutet, dass man eben saubere Menüstrukturen hat, mit denen man sich in dem Hypertext durchnavigieren kann. Man hat sowas wie die relative Position, indem man zum Beispiel einfach mit dem Finger irgendwo in das Buch reingeht oder ein Strichlein irgendwo im Inhaltsverzeichnis macht, da bin ich zuletzt gewesen, was Sie heutzutage mit zum Beispiel so Brotkrümel-Navigationsanzeigen, so Pfadanzeigen machen, wo Sie sehen, wo Sie sind gerade in der Navigationsstruktur. Und es gibt Lesezeichen im Buch und im Hypertext auch. Was ein großes Problem mit Hypertext ist, Sie haben so ein großes Angebot an Informationen, Sie kennen das World Wide Web, und die Frage ist, eine bestimmte Lesergruppe, eine bestimmte Zielgruppe, finden die eigentlich, was sie brauchen? Das sehen Sie schon auf den Webseiten der Uni, da gibt es dann irgendwie rechts unten sowas, Informationen für Studierende, und dann wird die Information, die sonst schon da ist, nochmal in andere Menüstrukturen mehr oder minder gut aufbereitet, in der Hoffnung, dass da das zusammengestellt ist, was Studierende brauchen. Das ist ein ernsthaftes Problem, dass man eigentlich sozusagen ganz verschiedene Linkstrukturen bräuchte, die man über die Information drüber legt, und einfach eine Struktur zu nehmen, nicht vielleicht vollkommen ausreichend ist. Was man auch wissen muss, ist, wenn Sie die alten Hypertext-Systeme anschauen, ich habe mit Hypercard angefangen, da gab es eben schon den Lesemodus und den Autorenmodus. Ich kann immer sagen, ich will jetzt die Seite verändern. Natürlich gibt es bestimmte Rechte auch. Es darf vielleicht nicht jeder bei bestimmten Veränderungen oder vielleicht sogar bei manchen Stacks, bei allen würde man sagen, da muss jemand sich mit dem Passwort und der Kennung identifizieren. Bei Hypertext sollte das eigentlich tatsächlich auch so sein. Also das heißt, ich sollte im Prinzip jede Webseite, die ich sehe, oder sonstige Hypertext-Seite, wir denken natürlich jetzt immer ans Web, sollte ich ändern können und sagen, ich will jetzt an der Stelle was anderes hinschreiben. So hat es der Tim Berners-Lee, der das WWW in seiner Kernidee eigentlich vorwiegend entworfen hat, auch immer realisiert haben wollen. Also das war auch die Grundidee, die darunter lag, die ersten experimentellen Webbrowser hatten auch diesen Autorenmodus, und im Wesentlichen war das eigentlich die Entwicklung von Mosaic, später Netscape, die das stark vereinfacht haben, die einen Browser gemacht haben, der eben nur noch lesen kann. Und jetzt bewegen wir uns in langsamen Schritten wieder darauf zu, die Seiten wieder modifizierbar zu machen. Ja, die berühmten Wikis, die es auch schon ewig gibt und die erst in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt haben, zum Beispiel natürlich bei der berühmten Wikipedia und anderen Systemen, die auf der Technologie basieren, dass sie tatsächlich fortlaufend Dinge ändern können auf der Webseite. Online-Foren sind auch ein Beispiel, wo sie die Webseite selber modifizieren. Ja, eine weitere Sache, wo man sieht, dass der aktuelle Stand, mit dem wir alle leben, eigentlich historisch mit Sicherheit nicht der Endstand sein kann, weil es vorher schon Besseres gab, das Problem mit uni- und bidirektionalen Verbindungen. Also in Xanadu zum Beispiel ist das Grundkonzept, dass Verbindungen bidirektional sind. Also vielleicht sollten wir uns erstmal das Bild zeigen. Unidirektional heißt, wenn ich in dem roten Knoten bin, dann weiß ich, dass der auf den grünen Knoten verweist. Wenn ich aber in dem grünen Knoten bin, dann weiß ich nichts von dem roten Knoten. Das heißt, wenn es verschiedene Autoren sind, das Problem ist bestimmt schon oft passiert, der Autor des grünen Knoten, der beschließt, der hat jetzt irgendwie einen neuen Server oder sonst was und transportiert seine Informationen woanders hin, gibt dem eine neue Adresse. Mit dem Effekt, dass der Link von dem roten Knoten ins Leere geht. Passiert andauernd, dass man irgendwelche Linksammlungen durchsucht und da steht Page not found. Muss nicht sein eigentlich. Also wenn man sich überlegt, dass Informationstechnologie ja nun doch schon ein paar Jahre existiert und Datenstrukturen man auch schon eine Zeit versteht, kann man es durchaus so machen, wie das zum Beispiel in Xanadu gemacht wurde, dass der grüne Knoten ein Verzeichnis aller der Knoten hat, die auf ihn verweisen. Und wenn sich an dem grünen Knoten was ändert, zum Beispiel seine Adresse, dann teilt er das den roten Knoten mit oder wenigstens dem Autor von dem roten Knoten, der verantwortlichen Person. Hier hat sich was geändert, wirst du den Link nicht aktualisieren oder es wird automatisch aktualisiert. Macht man heutzutage nicht und wird natürlich auf die Dauer nicht befriedigend sein. Also das Ganze zunächst mal ist ein Beispiel dafür, auch dass wir mitten in so einem Fluss von Geschichte drin sind. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwo einen Endzustand erreicht hätten, sondern es gibt viele gute alte Ideen, von denen wir leben und die wir nur teilweise bis jetzt umgesetzt haben. Aber Das, was uns natürlich jetzt am allermeisten beschäftigt und was jetzt immer wieder durchgekommen ist, ist natürlich das World Wide Web, das nun doch eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen hat und in der Form, wie wir es heute kennen, ganz stark von dieser einen Sprache, diesem HTML, dominiert wird. Und darum wollen wir auch trotz aller Nachteile, die HTML hat, hier eben so eine kleine Einführung in HTML auch machen und Sie sollen auch in den Übungen wirklich mit HTML umgehen lernen. Wer das schon perfekt beherrscht, dem bitte ich um Verzeihung, aber ich denke, es gibt genügend anderen Stoff, bei dem mit dem zu vertiefen, man dann sich vielleicht auch noch befassen kann. Und es wird auch nicht sehr lange über HTML gehen. Ja, was ist das Besondere an Hypertext im World Wide Web? Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben, ist es wirklich verteilt, die Information. Also es ist im Prinzip ein Hypertext, wir haben Knoten, die verbunden sind, aber der physikalische Speicherort der Information, der kann von einem Knoten zum anderen variieren. Das war bei den ganz alten Systemen, bei Memex oder bei Hypercard oder so, war das nicht so. Die liegen alle sozusagen auf dem eigenen Rechner oder in einem Rechenzentrum oder sowas. Bei uns im World Wide Web liegen die Informationen verteilt auf verschiedensten Rechnern. Mit Integration von Medientypen werden wir uns noch befassen, aber das ist im Vergleich zu zum Beispiel Hypercard oder so eigentlich kein echter Fortschritt. Die Seiten werden beschrieben mit dieser HTML, eine lineare Seitenbeschreibungssprache. Ich habe jetzt ein bisschen provokant hingeschrieben, technologisch seit ca. 85 überholt. Ich habe vorher auch ausführlich erklärt, wie Authoring in Hypercard funktioniert, dass man seit 1985 objektorientierte Programmiersprachen hat. Und eigentlich wäre es viel logischer und flexibler und eleganter, Hypertext-Präsentationseinheiten objektorientiert zu beschreiben oder Hypermedia-Präsentationseinheiten. Das ist das HTML aber überhaupt nicht. Es gibt keinen Autorenmodus, es ist nicht interaktiv, das HTML, eigentlich rein statisch, auch im Gegensatz zu Hypercard zum Beispiel, wo eine Skriptsprache elementar integriert war und jeder Link, einem Link zu folgen, schon ein Skript war. Das ist bei HTML ganz anders, einem Link zu folgen ist ein statisches Element, und wenn ich irgendwas anderes Dynamisches machen will, dann brauche ich eigene Sprachen, zum Beispiel JavaScript oder sowas, was nicht wirklich standardisiert ist in dem Sinn. Also es ist so ein historischer Kompromiss. Trotzdem ist es extrem verbreitet. Ich habe da ein paar Zahlen zusammengesucht, das sind aber jetzt einfach irgendwelche Wikipedia-Zahlen, wo man sieht, zum Beispiel von 2005 auf 2008 ist das irgendwie sowas wie eine Verfünffachung oder so, nie mehr. Ja. Das heißt, wir haben nach wie vor ein enormes Wachstum. Was auch noch ganz interessant ist an den Zahlen, dass es unglaublich schwer zu messen ist, was an Informationen im World Wide Web wirklich liegt. Diese letzten Zahlen, die kommen von Suchmaschinen, die vom Indexable Web sprechen, also von dem, was Suchroboter, die durchs Web laufen, an Seiten tatsächlich finden. Parallel dazu gibt es natürlich das sogenannte Deep Web. Das sind Webseiten, die nicht wirklich als Adressen sichtbar sind, sondern die zum Beispiel generiert werden erst von Programmen, individuell vielleicht für den Benutzer, der die Seite aufruft, oder Seiten, die aus anderen Gründen irgendwie nicht indizierbar sind. Und die sind noch in Größenordnungen mehr als die Seiten, die wir sozusagen indizieren können. Also wir wissen nicht genau, wie groß es ist aber jedenfalls sehr groß. Genau, das war, worüber ich gerade gesprochen habe. Das Indexable Web ist viel kleiner als das Deep Web. Also die Zahl von 2001, die bezieht sich auf alle Dokumente im Deep Web, also auch auf die, also abgesehen davon, dass nicht sicher ist, ob die Zahlen vergleichbar sind, weil sie aus verschiedenen Quellen stammen, aber grundsätzlich bezieht sich die eben auch auf die Seiten, die eine Suchmaschine nicht sehen wird. Und die haben schon 2001 behauptet, es sind 550 Milliarden, während 2005, also wo es eigentlich inzwischen viel mehr geworden sein müssten, die Suchmaschinen behaupten, es sind plus 11,5 Milliarden. Das macht irgendwie klar, dass der Unterschied zwischen dem Indexable und dem Deep Web gigantisch sein muss eigentlich, wenn die Zahlen stimmen. Ja, was ist das denn jetzt technisch gesehen? Also technisch gibt es Gremien. Ein wichtiges Gremium in dem Bereich ist die Internet Engineering Task Force, was ein ganz interessanter Verein eigentlich ist, der gar keinen offiziellen Status in dem Sinn hat, ist glaube ich eine Stiftung oder sowas, in dem aber ganz viele Leute Mitglieder sind, insbesondere auch große Firmen Mitglieder geworden sind. Ja, zunächst mal ist das aus einer Universitätskultur raus entstanden. Das ist also ganz was anderes als diese internationalen Standards, die Sie kennen von der Telefontechnik zum Beispiel, ja, wo es staatliche Normungsinstitutionen gab, die sich dann zu einer internationalen Normungsorganisation zusammengeschlossen haben und Standards erlassen quasi, ist das hier ziemlich eine Grassroot-Bewegung eigentlich. Und die zweite große Bewegung dort, eine große Organisation, ist das World Wide Web Consortium. Das W3C, grob gesagt, ist das erste Konsortium fürs Internet zuständig, für die Infrastruktur, mit der weltweit Rechner in plattformunabhängiger und auch dienstunabhängiger Weise Kommunikation betreiben können, einfach Informationen austauschen können. Zum Beispiel das Hypertext Transfer Protokoll, das HTTP, ist von der IETF standardisiert. Und das W3C ist zuständig für die Dinge, die ganz spezifisch für den einen Dienst World Wide Web auf dem Internet sind, nämlich zum Beispiel das HTML. Ja, was passiert, wenn Sie so eine Webseite aufrufen? Das sollte man vielleicht auch zuerst mal wissen. Es wird eine sogenannte IP-Verbindung aufgebaut, über die wir natürlich jetzt auch ins Detail gehen könnten, das nur in Grenzen tun werden hier. Das heißt, der Rechner muss zuerst mal die Adresse eines anderen Rechners kennen und über die niedrigeren Schichten des sogenannten Kommunikationsprotokolls zunächst mal in der Lage sein, Daten dorthin zu schicken. Das ist der Job von dieser Internet Engineering Task Force, alle diese Protokolle, zum Beispiel das Basis-IP-Protokoll und dann das TCP, das da oben drauf ist, zu definieren, und alle Rechner im Wesentlichen heutzutage unterstützen das. Und damit hat der Rechner zunächst mal die Möglichkeit, der Client-Rechner, also Ihr PC auf dem Schreibtisch, die Möglichkeit, eine Anfrage zu schicken an den anderen, auf der drüberen Seite, an den Server. Und der schickt sozusagen eine Information, gib mir was. Der schreibt wirklich, da steht auch echt diese Buchstaben in dieser Nachricht drin, get, schick mir die Nachricht. Und der Inhalt wird natürlich, kennen Sie, mit einer URL spezifiziert. Im genauen Aufbau von der URL reden wir gleich noch. Und da gibt es auch zwei verschiedene Versionen. Es gibt, müssen wir jetzt auch nicht im letzten Detail eingehen, zum Beispiel das Head, wo man den nicht wirklich Daten kriegt, sondern sozusagen nur eine Vorschau, was käme an Daten. Oder das Post, wo man noch Datenparameter mitgibt, sozusagen im Rumpf, die der Server auswerten kann. Das werden wir später in der Vorlesung auch noch anschauen. Wichtig ist einfach auch praktisch, dass bei dem GET der eigene PC eine ganze Menge oder der eigene Browser eine ganze Menge an Informationen mitschickt. Was praktisch ist natürlich, damit auf der anderen Seite das Richtige generiert werden kann, aber an der Stelle ist auch eine ganze Menge natürlich an privater Information sozusagen ja, an den Server übertragen. Und was der Server macht, der schickt dann eine Response, und da sind auch wieder sogenannte Header dabei, aber im Wesentlichen ist das Kernstück eben dieser HTML-Code. Ja, das ist jetzt bloß mal, wenn Sie sich ein bisschen interessieren, was da wirklich passiert, gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von den Diensten, die es auf dem Netz gibt. Dump Request, gibt viele andere auch. Dort können Sie sich sozusagen einen Request dumpen lassen, das heißt also ausdrucken lassen. Dump ist irgendwie so einfach die Information, die rohe Information rausgeben. Also was der Server macht, ist nichts anderes, als den Request, den er von Ihnen bekommen hat, als Text, als lesbaren Text nochmal zu spiegeln. Und da sieht man, dass da doch eine ganze Menge drinsteht, an was man vielleicht zuerst mal gar nicht im ersten Moment denkt. Also zum Beispiel weiß der Server, dass dieser Request eben von einem Macintosh kam und dass Safari, was die meisten überhaupt nicht wissen, ganz ähnlich zu Mozilla ist, und dass wir verschiedene Encodings verstehen, zum Beispiel, dass das Ganze aus Deutsch, in deutscher Sprache bevorzugt wird, und dass dieser Link über Google sozusagen zustande gekommen ist, dass Google der Vermittler für diesen Request war, steht auch noch drin, damit die im Zweifelsfall abrechnen können, wenn sie irgendwelche entsprechenden Gebührenmodelle haben. Also da steht schon eine ganze Menge dabei, mal ganz abgesehen von den IP-Adressen der beteiligten Rechner, also Ihre IP-Adresse steht natürlich auch mit dabei. Ja, also so passiert dieses Spiel, und was zurückkommt, damit wir irgendwas sehen, ist Text, einfach bloß Text. Jetzt fragen wir uns natürlich, wir sehen den Text ja eigentlich in relativ menschenfreundlicher Weise. Wir haben Fettdruck, wir haben Einrückung, wir haben Listen, wir haben Tabellen. Alles das geht ja wunderbar in HTML. Auf HTML-Seiten sieht man dauernd, die Seiten sind grafisch strukturiert, es gibt Unterfelder, es ist alles schön bunt. Das heißt, es ist eigentlich nicht, kann nicht bloß Text sein, sondern das ist Text, der zusätzliche Informationen über seine Formatierung enthält. Die sogenannte Auszeichnungssprache, die da übertragen wird. Oder Text in einer Auszeichnungssprache. Und das Auszeichnen oder Markup ist ein Begriff aus der Druckersprache eigentlich. Also früher war das so, dass sie einen Text, den sie als Buch geschrieben haben, Manuskript, haben sie mit der Schreibmaschine geschrieben, ohne jetzt groß sich über die Formatierung Gedanken zu machen. Und bevor das gesetzt worden ist, ist der Setzer drüber gegangen und hat das ausgezeichnet, hat also mit bestimmten handschriftlichen Markierungen, bestimmten Symbolen, die er benutzt hat, gesagt, das soll kursiv sein, das soll fett sein, das soll genau so und so viel eingerückt sein, dass dann beim Setzen eben das alles einheitlich war. Also das Auszeichnen war einfach ein Arbeitsgang, bei dem man einen Text um Angaben für die Darstellung ergänzt. Und das ist genau letztlich das, was hinter diesen Markup-Sprachen immer steckt, das ist Text plus Informationen über die Darstellung. Und da gibt es eine ganze Menge, bloß wenn wir jetzt so sehr im Web stecken, vielleicht ein kleiner Blick über den Tellerrand, zwei, die man vielleicht im Laufe des Informatikerlebens nicht vermeiden kann, die auch Markup-Sprachen sind, wären zum Beispiel das LaTeX oder allgemein das Tech und RTF. Switch Text Format, das ist zum Beispiel zumindest in den Elternversionen vom Office-Paket zum Austausch sehr gut benutzen können mit fremden Systemen. Ja, LaTeX, wenn Sie da einen Paragraphen schreiben wollen mit einer Überschrift und einem kursiven Text zum Beispiel und einer Aufzählung, dann machen Sie das irgendwie so, dass Sie hier einen sogenannten Backslash, einen umgefallenen Schrägstrich machen und wenn Sie ein Ü schreiben wollen, dann machen Sie Anführungszeichen davor, die Parameter an dem Befehl schreiben Sie mit geschweiften Klammern. Muss man sich daran gewöhnen, wenn Sie das Gleiche in HTML schreiben, dann gibt es genau das Gleiche eigentlich. Es gibt ein Symbol für Paragraph, bloß schreibt man jetzt nicht Schrägstrich Paragraph, sondern man schreibt in Spitzenklammern ein P. Wenn ich ein Ü schreibe, dann schreibe ich nicht Schrägstrich Anführungszeichen U, sondern ich schreibe so etwas Komisches wie und U Ummel Strichpunkt. Naja, und Sie sehen, Kursiv geht auch ein bisschen anders, da hieß es Backslash it, hier heißt es i und in spitzen Klammern. Unnumbered list heißt hier itemized. Also es sind verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Notationen, aber letztlich ist die Idee genau die gleiche. Das heißt, Markup-Sprachen gibt es viele auf der Welt und gab es auch schon lang, bevor das Web erfunden wurde. Und es ist eben eine spezielle Markup-Sprache, mit der wir es hier zu tun haben. Was generell wichtig ist bei Markup, ich habe gesagt, der Text wird angereichert um Informationen über seine Darstellung. Das kann ich aber in zwei Arten verstehen. Ich kann es sehr direkt machen, indem ich sage, diese Buchstaben in dieser Zeile, die sollen zum Beispiel in 14 Punkt und Fett und bestimmten Schrift dargestellt werden, damit wir mitten wieder in der Typografie natürlich drin sind. Ich kann aber auch sagen, das soll eine Überschrift der Ebene 1 sein. Und irgendwo separat nochmal aufschreiben, was eine Überschrift der Ebene 1 ist oder Standards darüber zu haben, was eine Überschrift der Ebene 1 ist. Das heißt, auf welcher Abstraktionsebene ich die Darstellung festlege, das ist durchaus beliebig sozusagen oder hängt von der Unterstützung natürlich auch ab, die mir die jeweiligen Systeme bieten. Bei Microsoft Word zum Beispiel, kennen Sie das auch, wer ein bisschen häufiger mit komplizierteren Dokumenten arbeitet, längeren Dokumenten, wird diese Druckformate kennen, mit denen man sozusagen bestimmte Abschnitte des Texts mit einem festen Format versehen kann, zum Beispiel für Überschrift gibt es standardvoreingestellte. Und genau das ist natürlich beim Auszeichnen genau das gleiche Prinzip. Es ist sehr oft sinnvoll, auf der logischen Ebene auszuzeichnen und die genaue Formatierung noch nicht festzulegen. Das bedeutet, ich kann natürlich die Regeln für die Darstellung ändern, wenn sie einmal definiert sind, kann ich sagen, überall soll die Überschrift jetzt 16 Punkt statt 14 Punkt sein. Und auch die Darstellung, wie es dann wirklich auf dem jeweiligen Gerät angezeigt wird, das sogenannte Rendering, wie das umgerechnet wird in eine grafische Darstellung, da hat das anzeigende Gerät auch viel mehr Freiheiten. Gerade wenn Sie daran denken, dass Webseiten heutzutage oft auf dem iPhone oder irgendwelchen Nokia-Browsern oder so angeschaut werden, auf ganz kleinen Bildschirmen, kann das natürlich sehr hilfreich sein. Natürlich heißt es jetzt wieder, dass wir irgendwo so in der Zwickmühle sind, weil wir nicht genau sagen können, wie es angezeigt wird und damit sozusagen irgendwie den Verlust auch haben über die Kontrolle, was jetzt genau an welcher Stelle ist, wie groß was ist. Und wenn Sie an die Typografie-Diskussion von der letzten Woche denken, dann ist das natürlich auch wieder ein bisschen schade, weil man in der Typografie eben eigentlich genau wissen will, natürlich, wie groß was ist, um eine schöne Darstellung zu haben. Ja, nach diesen langen Vorreden müssen wir jetzt ein bisschen mal in das HTML direkt einsteigen. Was ist das denn jetzt eigentlich? Also Geschichte wieder mal ganz kurz. Es ist eine Sprache, die auch wieder auf einer Historie aufbaut. Diese Konvention, gerade mit spitzen Klammern und Schrägstrichen am Ende, die sogenannten Tags, diese Auszeichnungselemente zu beschreiben und die auch Tags zu nennen. Das geht auf drei Leute bei der IBM-Forschung zurück, 1969. Die hießen Goldfarb, Mosher und Lowry und haben mit so ein bisschen aus Wortwitz raus auch eine Sprache erfunden, die heißt Generic Markup Language, was rein zufällig genau ihre Initialen sind als Team. Dass man es also auch auf Goldfarb, Mosher, Lowry-Sprache lesen kann. Und die wurde 1978 schon standardisiert durch die ISO, die Internationale Standardisierungsorganisation, was die Dachorganisation aller dieser nationalen Standardisierungsgremien ist. Also in Deutschland zum Beispiel ist die DIN Mitglied in der ISO. Das ist, wie gesagt, wir reden ja bei all diesen Hypertext-Dingen von mindestens 10 Jahren später, also schon ein ziemlicher historischer Vorläufer. Aber auf diesem Standard, der sich nicht so wirklich in breiter Front durchgesetzt hatte, auf diesem Standard hat ein Team am CERN damals aufgebaut. Das, die beiden wichtigsten Namen sind Tim Berners-Lee und Robert Caillot. Die haben im Prinzip diese SGML genommen und SGML hatte schon eine Eigenschaft, die wir später auch wieder treffen werden, bei der sogenannten XML, Extensible Markup Language. SGML ist nicht eine Sprache nur, sondern ist eigentlich ein Mechanismus, um viele verschiedene Sprachen zu definieren. Nämlich zum Beispiel HTML, aber auch zum Beispiel ganz andere Sprachen. Das heißt, ich habe zwei Sprachebenen. Eine, in der ich sage, was eigentlich die syntaktischen Regeln meiner Sprache sind. Und eine zweite ist dann die Sprache selber sozusagen, die sich an diese Regeln halten muss. Und die haben eben, weil es das schon gab, das SGML genommen und einen speziellen sogenannten Dokumententyp, eine der möglichen Sprachen, die man in SGML definieren kann, definiert und das Ding Hypertext Markup Language genannt. Ursprung des Ganzen war ja, dass man am CERN, diesem großen Nuklearforschungszentrum, Grundlagenforschungszentrum in der Schweiz, das Problem hatte, dass ganz viele internationale Forscherteams gebildet werden, die zusammenarbeiten wollen, irgendwelche Dokumente zu Hause haben, die von zu Hause irgendwo in den USA oder Frankreich oder Deutschland oder so auf Daten auch zugreifen wollen, die sie beim Experiment in der Schweiz in dem Beschleuniger gemacht haben. Und dafür war es natürlich ganz wichtig, Informationen sozusagen weltweit zu verteilen und miteinander zu verknüpfen. Und deswegen aus diesem praktischen Anwendungsfall der Physik raus ist das HTML entstanden. Und übrigens auch eine rein europäische Entwicklung gewesen damals, weil es eben aus der Schweiz kommt. Richtig spannend geworden ist es 1993, als in den USA an der University of Urbana-Champaign dieser Mosaic-Browser entwickelt wurde, was nun sozusagen auch für eine große Breite von Benutzern erlaubt hat, diese HTML-Sprache anzuzeigen. Da wurde auch frei zur Verfügung gestellt, gab es sehr früh schon für alle möglichen Plattformen. Und ich kann mich selber ganz gut erinnern, dass Anfang, Mitte der 90er Jahre, da war ich Mitarbeiter an der Uni, dass es dann losging, dass amerikanische Universitäten angefangen haben, Informationen über zum Beispiel Vorlesungen, wie wir es heute machen, auf dem Server bereitzustellen und die Studenten das über den Mosaic-Browser abgeholt haben. Und wir hatten damals große Diskussionen hier in München, an der TU war das damals noch, sollen wir denn jetzt eigentlich weiter die Übungsblätter schwarz auf weiß gedruckt in der Vorlesung austeilen, wie wir es damals immer gemacht haben, oder soll man nicht darauf übergehen, dass wir diese Übungsblätter auf einen Server legen und über einen Mosaic-Browser für die Studenten zum Abrufen bereitstellen. Was in der Umstellung jede Menge Fragen aufwirft. Was ist denn zum Beispiel mit Leuten, die das eben nicht können, keine technischen Voraussetzungen nicht haben und so weiter. Aber das ging sehr bald los, dass man eben gerade im Uni-Bereich angefangen hat, eben das intensiv zu nutzen. Ja, das HTML hat sich dann weiterentwickelt und 1999 ist die Version 4 entstanden und wir werden gleich sehen, das ist praktisch der Stand, auf dem wir stehen. Das heißt, das HTML ist inzwischen eigentlich eine eingefrorene 10 Jahre alte Technologie. Über HTML5 wird viel diskutiert, muss man sehen, wann da tatsächlich was rauskommt. Das Besondere an dem HTML, an den neuen Versionen von HTML ist, dass eine weitere Entwicklung auf jeden Fall integriert werden muss, über die wir später mehr reden werden, nämlich das sogenannte XML, eine Extensible Markup Language. Und die neueste Version sozusagen von HTML ist nicht mehr HTML, sondern das sogenannte XHTML. Das erklären wir noch mal ein bisschen genauer, was das wirklich ist. Und im Prinzip ist die alte Idee von dieser GML, von dieser Familie von Sprachen wieder aufgegriffen worden. Und man hat sozusagen mit dem XML wieder sowas Ähnliches wie das alte GML. Ja, wofür ist das HTML gut? Klar, Textattribute darstellen. Was ist Fett? Was ist eine Überschrift? Das wollen wir festlegen mit dem HTML. Wir haben natürlich auch spezielle Textformatierungen, also solche Geschichten wie Tabellen zum Beispiel. Also was ist denn eine, wie schreibe ich das hin, wenn Sachen in Zeilen und Spalten organisiert werden sollen? Und es ist von vornherein auch vorgesehen, dass das Ganze interaktiv wird, allerdings in einer ganz einfachen Weise. Ich habe ein paar Elemente, die sind vorgesehen, dass ich zum Beispiel einen Knopf oder ein Textfeld oder sowas anzeigen kann oder Benutzer eben draufklicken kann oder in das Textfeld irgendwas eingeben kann. Das ist schon in HTML drin. Allerdings wird wenig darüber gesagt, was dann passiert, wenn man zum Beispiel einen Knopf drückt. Da gibt es nur ganz wenige Möglichkeiten, die standardmäßig da sind. Wichtig ist, dass wir Dokumente einbinden können an beliebigen Stellen und die können auf beliebigen anderen Rechnern liegen. Ja, jetzt müssen wir mal noch konkreter werden und jetzt wirklich, Sie haben ja vorher schon im Vergleich dieser zwei Auszeichnungssprachen so ein bisschen HTML-Syntax gesehen. Also wie schaut das jetzt aus, wenn ich in HTML was schreibe? Ja, das Kernelement ist, dass ich immer sogenannte Tags schreibe. So ein HTML-Element, so ein Tag ist immer mit spitzen Klammern sozusagen abgetrennt vom Rest des Texts. Was natürlich bedeutet, dass ich mit spitzen Klammern im Rest vom Text vorsichtig sein muss. Weil spitze Klammern bedeuten einfach, jetzt hat es was mit HTML zu tun. Und die Standard-Syntax ist, ich mache eine spitze Klammer auf, dann schreibe ich den Namen des Tags und da gibt es eine Liste von vordefinierten Namen. Und das nächste lassen wir jetzt im Moment mal weg und dann schreibe ich die spitze Klammer zu und dann schreibe ich vielleicht einen Inhalt dahinter. Also ich schreibe zum Beispiel spitze Klammer auf, ein Tag, das sagt, das ist jetzt eine Überschrift der Ebene 1, spitze Klammer zu, dann den Text der Überschrift der Ebene 1, ja, und dann muss ich sagen, jetzt ist die Überschrift aus, das heißt, ich mache wieder eine spitze Klammer, einen Schrägstrich und wieder den gleichen Tag, mit dem ich das eröffnet habe, quasi die schließende Klammer zu dem, was ich vorher habe und dann natürlich das, die spitze Klammer wieder zu. Also was, das Beispiel, das ich jetzt gerade hatte, das würde in HTML sich so lesen, H1 heißt Header Ebene 1, und da steht irgendwie zum Beispiel Inhalt und das ist jetzt das Ende des Tags. Jetzt ist natürlich die Darstellung hier vielleicht ein bisschen kompliziert im Übergang von der Syntaxbeschreibung zu den konkreten Beispielen. Das ist ja eine schematische Syntaxbeschreibung, die ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was Sie hoffentlich in der Einführung in die Programmierung kennenlernen. Da wird irgendwo mal die Rede von Backus-Naur-Formen und sowas sein. Das sind praktisch Platzhalter für syntaktische Elemente. Wenn ich hier Schrägstrich Tag schreibe, dann heißt es, hier kann ein beliebiges Tag stehen. H1 oder P oder UL oder was es alles an Tags von HTML gibt. Welche es gibt, muss man nachschauen. Da gibt es eine Menge von interessanten Informationsquellen dazu. Und wenn die Spitzenklammern allerdings, die muss man wirklich hinschreiben. Und wenn da Inhalt steht, dann steht da, hier steht eben irgendwas. Da muss nicht Inhalt stehen, sondern da kann genauso gut stattdessen, was weiß ich, Register stehen, wenn das die Überschrift vom Registerbereich meines Buchs ist oder was auch immer. Da kann irgendein ganz beliebiger Text stehen. Dann steht noch was Komisches da. Hier steht eckige Klammern. Wenn was in eckigen Klammern steht, in so einer schematischen Syntaxbeschreibung, heißt es in den allermeisten Fällen, man kann es hinschreiben oder man kann es weglassen. Das ist ein optionaler Teil. Das heißt, wenn Sie solche Syntaxbeschreibungen finden, Lohnt sich es immer irgendwo nachzublättern? Hat denn der irgendwo erklärt, was jetzt genau die Bedeutung von welchen Klammern ist? Ich mache das jetzt ganz bewusst hier. So eine Beschreibung finden Sie an vielen Stellen im Web und in Büchern. Und da muss man halt nochmal nachschauen, was meinen die Leute denn mit diesen Klammern? Die spitze Klammer, die muss man hinschreiben. Die eckige Klammer muss man nicht hinschreiben, die sagt, das kann ich weglassen, was jetzt kommt. Ich kann ein Attribut Wertpaar hinschreiben, nämlich indem ich den Namen von einem Attribut angebe, ein Gleichheitszeichen und in Anführungszeichen dann den Wert. Und dann steht noch so ein komisches Sternchen da dran, hier. Und das heißt, ich kann davon ganz viele machen. Ich kann es ganz weglassen oder viele machen. Wenn ein Plus dran steht, heißt es normalerweise, ich kann es, muss es mindestens einmal machen und ganz oft, kann es aber auch ganz oft tun. Das ist ein Wiederholungszeichen, das wir an anderer Stelle auch schon mal getroffen haben bei den Zeichenreihen, wo wir gesagt haben, dass über ein Alphabet, wenn man da einen Stern dahinter malt, das heißt, das sind alle Zeichenreihen drüber. Das ist genau das, die gleiche Symbolik, die da benutzt wird. Ja, vielleicht sollte man, ich komme auf die Folie gleich nochmal zurück, sollte man das konkret an dem HTML-Beispiel zuerst mal erklären, dass Sie sehen, was das heißt. Das ist jetzt eine komplette HTML-Seite, die Sie so auch anzeigen können. Über den Kopf rede ich gleich noch. Als Wesentliche, also das da oben Doctype steht, das Wesentliche ist, hier gibt es ein Tag, das heißt HTML. Hier geht der HTML-Text los. Dort unten Ende HTML. Das hier ist also der wirkliche HTML-Text von HTML bis Ende HTML. Man kann sich das vorstellen wie eine öffnende und eine schließende Klammer. Wobei es eben für jeder Tag sozusagen als eine Art von Klammern interpretiert wird. Dann kommt ein Header-Bereich. Da steht hier Head, Ende Head. In dem Head kann halt alles Mögliche stehen, wenn wir uns auch noch genauer anschauen. In dem Fall steht bloß der Titel dabei. Ja?
Ist das egal, ob man den Text groß oder klein schreibt? Oder wie
ist ja, im Prinzip ist es egal. Ja. Also das hat sich geändert. Am Anfang war es gebräuchlich, alles in Großbuchstaben zu schreiben. Inzwischen ist es relativ weit, um es auch vom normalen Text abzusetzen. Das ist das, was die Konvention, die ich hier an den meisten Stellen auch noch benutze, dass ich die Text groß schreibe. Inzwischen hat sich es auch eingebürgert, das in kleinen Buchstaben zu schreiben. Letztlich gibt es keine so richtig feste Regel. Die einzige Regel ist, dass Sie, wenn Sie das so ein Dokument schreiben, das halt möglichst konsistent dann durchhalten sollten. Wie gesagt, der Vorteil, wenn man es von Hand schreibt, diese HTML-Seiten, ist, dass Sie, wenn Sie es in Großbuchstaben machen, dass Sie leichter den Unterschied zwischen den Tags und den normalen Textelementen sehen. Ja, wenn Sie hier Fontumschaltung Helvetica lesen oder so, oder Kursiv oder einfacher Beispieltext, ist das auf Anhieb gleich klar, dass das keine Tags sind.
Ja? Wobei XHTML ja vorgibt, dass sie klein sein müssen, nach den neuesten Spezifikationen.
Ist das so? Schreibt das XHTML wirklich vor? Hm? Also irgendwie ist es schon so, dass die neuen Texte immer klein geschrieben sind. Wir sind jetzt bei den HTML, klassisch sieht man da oben, ja, HTML 4. Und ich denke, da ist es, also von der Sache her ist es egal, ob man es groß und klein schreibt, weil man kann es auch mischen, funktioniert. Und welche Konvention wir einhalten, bleibt letztlich Ihnen überlassen, beziehungsweise vielleicht sagt der Übungsleiter auch eine Konvention.
Ich glaube, das liegt daran, dass die meisten XML-Parser groß und klein schreiben unterscheiden.
XHTML sollte ja von eigentlich. Stimmt, ja. Wir haben noch einen Folienbereich über XML, da gibt es einen Punkt, an dem dann die Parser anfangen, Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden. Aber wir sind jetzt bei HTML einfach und da ist Groß- und Kleinschreibung egal. Ja, also jetzt um noch einmal reinzusteigen, Title und Endtitle. Einfaches Beispieldokument steht hier, das ist der Text, da steht noch mehr HTML, das ist aber bloß Text, das heißt, es sind keine spitzen Klammern drumherum. Also ist das wirklich der Text HTML, der da steht, der noch angezeigt wird. Und hier ist der Titel beendet. Sie sehen hier so eine Klammerstruktur. Wenn ich ein einfaches Beispieldokument drin bin, dann bin ich eigentlich auf der dritten Klammerebene. Ich habe hier oben sowas wie mein HTML-Tag, dann habe ich drunter eingerückt mein Head und darunter wieder eingerückt mein Title. Und das nächste, was da kommt, jetzt ist Title zu, ist Head zu, jetzt kommt Body, das ist hier dem HTML-Tag wieder untergeordnet. Und darunter gibt es jetzt wieder weitere Sachen, also zum Beispiel hier das, ja, was da alles kommt, dann Bold und Kursiv und so weiter, das sind also weitere Sachen untergeordnet. Also muss ich das wirklich vorstellen wie so eine mathematische Klammerstruktur, wo jede Klammer, die geöffnet wird, auch irgendwie wieder zugehen muss, zumindest logisch wieder zugehen muss. Darüber, dass man das manchmal weglassen kann, können wir uns auch nochmal unterhalten, die schließende Klammer. Ja, was gibt es denn sonst noch Besonderes? Ich habe gesagt, es gibt Attribute. Also hier zum Beispiel, wenn ich die Schrift festlegen will, dafür gibt es einen Tag Font. Und es reicht natürlich nicht bloß zu sagen Schrift, sondern da muss ich was dazu sagen. Ich muss sagen, ja bitte, welche Schrift denn? Und dort kann ich zum Beispiel sagen, Font gleich, ja, der Font soll Helvetica sein, die Schrift soll Helvetica sein. Und schreibt dann Font, Face gleich und in Anführungszeichen Helvetica. Das ist ein Beispiel für ein Attribut. Was es noch gibt an der Stelle, was wir auch sehen, sind ganz komische Sachen, nämlich Tags, die einfach bloß so dastehen und nicht wieder zugemacht werden, wie das BR, was für Break, für Zeilenumbruch steht.
Ja? Das P für Absätze, gehört das auch dazu, in diese Einzel-
Ja, das ist die Stelle, an der wir gleich noch ein bisschen genauer diskutieren können. Das P für Absätze sollte eigentlich korrekterweise geschlossen werden. Sie sollten End-P machen, also das ist kein einelementiges. Allerdings, wenn Sie das weglassen, den Schluss, dann ergänzt das der Browser einfach an der Stelle, wo ein anderes Tag ankommt, erkennt er sozusagen, dass das jetzt, wohl der Paragraph zu sein muss. Bei XHTML, wie er vorher gesagt hat, ist es wirklich sogar erzwungen, dass das P zugemacht werden muss, aber das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Aber das ist, da gibt es eben tatsächlich im HTML so ein bisschen Grauzonen ein bisschen. Ja, also die Tags, die gibt es paarweise, es beginnt Ende Paar, das wäre also jetzt zum Beispiel unser H1, End H1, HTML, End HTML und das Ende ist mit dem Schrägstrich markiert. Es gibt auch einzelne, zum Beispiel der Line Break. Und die Attribute, die da zulässig sind, die findet man in der Beschreibung des Tags. Und je Tag gibt es eine Liste der zulässigen Attribute, wobei es ein paar gibt, hier Class, ID, Language und Style, die bei fast jedem Tag eigentlich zulässig sind. Bei HTML wäre es jetzt möglich, die Attributwerte, die nach dem Ist gleich kommen, zum Beispiel eine Zahl, einfach so hinzuschreiben, einfach ist gleich 14, ohne irgendwelche Trennzeichen. Das funktioniert. Empfehlenswert ist eigentlich, dass man gleich mit Anführungszeichen arbeitet, weil das erstens klarer ist und zweitens auch wieder so eine XML-Konvention ist, was dann wirklich braucht später. Was gewöhnungsbedürftig ist, wenn Sie nun irgendwie Zeilenumbrüche machen in Ihrem Text, das ist für die Anzeige völlig irrelevant. Die Anzeige wird nur nach den Auszeichnungen formatiert. Das heißt, wenn Sie einen Zeilenumbruch wollen, dann müssen Sie die Auszeichnung, Klammer auf, also Spitze, Klammer, BR, Spitze, Klammer zu, hinschreiben. Sie dürfen nicht einfach bloß in dem Text eine neue Zeile anfangen. Das ist dem Browser völlig egal. Der liest den Text einfach durch, schmeißt Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche raus und wartet auf das nächste Tag, um auszurechnen, wie die Anzeige ist. Und was auch noch ganz wichtig ist, Sie haben es mit Kommentaren zu tun an vielen Stellen. Das ist in Programmiersprachen generell und in Auszeichnungssprachen auch so, dass Sie an manchen Stellen Texte haben, wo Sie sagen, die sind zur Erläuterung da, bloß Kommentare, Erklärungen, die sollen mir zum Beispiel eine Markierung hinterlassen, wo ich später noch was einfügen will oder einfach dieser Text stammt aus der und der Quelle oder einfach bloß Kommentare dazu, die nicht angezeigt werden sollen. Häufige Anwendung von Kommentaren ist auch, dass man Textbereiche hat, die man erst später ausfüllen, sozusagen sichtbar werden lassen will, die aber schon dastehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Vorlesung irgendwie den Foliensatz noch nicht fertig habe, aber die Webseite schon habe, dann werde ich den Link auf die Folien zuerst mal als Kommentar setzen und dann bloß noch die Kommentarzeichen entfernen und dann wird es sichtbar. Und da gibt es eine ganz eigenartige Syntax dafür, Spitze, Klammer, Ausrufzeichen, zwei Striche und zwei Striche, Spitze, Klammer zu. Wenn Sie sowas machen, ist der gesamte Text dazwischen, als würde er nicht dastehen. Der wird komplett ignoriert. Auch wenn da drin irgendwelche Formatierungsinformationen vorkommen, so lang, bis Sie eben Strich, Strich Spitze Klammer zu, wieder haben und an der Stelle ist der Kommentar vorbei. Da muss man eben auch aufpassen, wenn man damit arbeitet natürlich, dass man sich nicht Teile seines Texts sozusagen einfach quasi löscht. Also der steht schon noch da, aber er wird nicht mehr ausgewertet. Okay, jetzt fragen Sie sich vielleicht verschiedene Dinge an der Stelle. Insbesondere, ich bringe jetzt da dauernd Beispiele, H1 und der redet von P und Head und Body und Title und es gibt offensichtlich ganz viele solche Tags. Also nochmal zur Beruhigung, es gibt keinen Grund, die alle auswendig zu lernen. Es gibt sehr, sehr gute und insbesondere auch im Online-Bereich sehr gute Nachschlagewerke, wo Sie das nachschauen können. Man wird im Laufe der Zeit eine Reihe von diesen Dingen schon auswendig können, wenn man sie häufiger gebraucht hat. Das ist das eine, was man also sozusagen beruhigend dazu sagen kann. Und das Zweite ist, dass es natürlich eine ganze Reihe von sozusagen zusätzlichen Regeln gibt, die Darstellung von dem HTML beeinflussen, wie es dann wirklich angezeigt wird. Also es ist vieles, muss man gar nicht sozusagen explizit in dem HTML inschreiben. Da werden wir jetzt dann in der Vorlesung auch noch ein bisschen drüber reden, was zum Beispiel Browser bestimmen können, was sogenannte Style Sheets dann tatsächlich festlegen können. Also es ist zunächst mal, kann man so eine HTML-Syntax heutzutage eigentlich als das Grobgerüst sozusagen des Dokuments anschauen und viele Informationen steckt dann möglicherweise noch an anderen Stellen zusätzlich dazu. Ja, ich glaube, die Stunde ist jetzt gerade rum. Bevor ich jetzt sozusagen in Details einsteige, ist es, glaube ich, genau der richtige Moment, jetzt Pause zu machen. Nach der Pause geht es natürlich dann in konkrete HTML-Strukturelemente rein. Dankeschön. So, also nach diesem kleinen Ausflug in HTML-Werkzeuge, also das Wiederstarten an der Stelle, wo wir aufgehört haben, scheint irgendwie ein großes Problem zu sein in dem System. Da muss ich noch mal nachschauen. Also, wo waren wir denn? Wir haben das HTML gründlich angeschaut, wir waren dabei, jetzt in die Syntax sozusagen tiefer einzusteigen. Und ja, haben schon ein bisschen über Trennung von Inhalt und Darstellung geredet. Und ich habe es aber gesagt, wie HTML ist so ein Grundgerüst und dann letztlich gibt es noch andere Dinge, die die Darstellung wirklich beeinflussen. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ein Beispiel ist, ich kann eine starke Trennung von Text und Darstellung schaffen, indem ich sage, H1 ist eine Überschrift. Gibt es andere auch, Address zum Beispiel für Adresse. Oder ich kann es explizit machen mit einer schwachen Trennung zwischen dem Trennung, dem Inhalt und Darstellung. Wenn Sie jetzt sowas machen wie einfach sich auf die Darstellung des Browsers zu verlassen, dann müssen Sie natürlich damit rechnen, dass an verschiedenen Stellen Leute eingreifen. Insbesondere kann der Besitzer des Browsers auch eingreifen und kann in seinem Browser voreinstellen, was er denn gerne wie dargestellt haben will. Also zum Beispiel kann man in einem Browser einstellen, was einfach die Darstellung von Schriften ist. Also zum Beispiel, was die normale Proportionalschrift ist, was die normale Serifenschrift ist, was die normale serifenlose Schrift ist. Da merken Sie schon, dass diese Begriffe mal gehört zu haben, sinnvoll ist. Ja, die Sans-Serif ist also die Grotesk, Helvetica, die standardmäßige Serifenschrift, die standardmäßig hier Times benutzt. Als Proportionalschrift wird die benutzt, die unter Serif eingestellt ist und bei fester Breite diese Courier-Schrift. Also da sehen Sie auch, ich kann jetzt recht streng sein, und habe hier eine Möglichkeit, mit einem Häkchen zu sagen, die Seiten, die ich anschaue, können ihre eigenen Schriften benutzen, ich kann sie ihnen aber auch verbieten. Dann werden einfach standardmäßig die Schriften benutzt, die ich hier eingestellt habe. Das heißt, derjenige, der eine HTML-Seite entwirft, kann sich eigentlich nicht wirklich sicher darüber sein, dass es so dargestellt wird, wie er sich's gedacht hat, weil an bestimmten Stellen in den Einstellungen im Browser eben Dinge anders umgeleitet werden sozusagen. Zum Beispiel auf andere Schriften, auf andere Schriftgrößen. Und Sie können sich gut vorstellen, dass ein liebevoll ausgearbeitetes Layout dann natürlich auch ziemlich in die Binsen gehen kann, wenn Sie das umstellen. Andererseits gibt es vielleicht Leute, die aus bestimmten Gründen, zum Beispiel weil sie schlecht sehen, eben Schriften auf eine klare und große Schrift umstellen wollen. Das macht natürlich auch guten Sinn. Ja, jetzt wieder ganz konkret zu dem HTML. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass es so verschiedene Versionen gibt. Und auch wenn man bei reinem HTML bleibt und das XHTML nochmal ausklammert, sind es mindestens drei, die man unterscheiden sollte. Und dafür gibt es diesen Doctype-Eintrag auch am Anfang, an dem Sie es sozusagen ablesen können, welcher quasi Dialekt von HTML das ist. Das HTML, das man eigentlich fast ausschließlich heutzutage trifft, bei neuen Seiten ist das HTML 4.0.1, der letzte Standard vom klassischen HTML. Das wird immer noch als modernes HTML bezeichnet, weil es ältere Browser gibt, die allerdings inzwischen nicht mehr sehr häufig zu finden sind, die mit vielen Elementen daraus, zum Beispiel mit Style-Attributen und Style-Sheets, Probleme haben. Aber inzwischen, wie gesagt, sind die meisten Browser so, dass sie mit diesem sogenannten strikten HTML leben können. Und man nennt es striktes HTML und man sieht es an dieser URL, die da steht, dass da hinten strikt DTT steht. Das ist eine Document-Type-Definition, die eigentlich aus der XML-Welt kommt. Da müssen wir dann im Kapitel XML noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Dann gibt es das Transitional, das ist sozusagen ein loses HTML, eine Mischung zwischen historisch gewachsenen Versionen und dem strikten 4.0.1. Da kann man loose hinschreiben. Wie gesagt, wird relativ selten benutzt heutzutage. Ist mehr eigentlich für historische Seiten sozusagen. Und dann gibt es auch noch was, das nennt sich Frameset. Darüber werden wir noch mal ausführlicher reden. Das sind sozusagen mehrere HTML-Dateien zusammengefasst, um eine Anzeige zu erzeugen. Jetzt gehen wir so im Einzelnen nochmal durch, was in so einer HTML-Datei drinsteht. Wir haben ja gesagt, schon HTML ist die äußerste Klammer sozusagen, also nach dem Doctype, das steht ganz oben in der Zeile. Dann kommt HTML und ganz unten Ende HTML. Ja, und dann kommt eben zuerst mal der Head-Bereich und dann der Body-Bereich. Und was kann denn jetzt in dem Head-Bereich hier alles drunter stehen? Wir hatten vorher schon ein Beispiel, wo Title steht, da können aber auch andere Sachen stehen. Also dieses Title, das man dort einträgt, das ist insofern interessant, als es den Fenstertitel im Browser anzeigt. Das heißt, in dem Browserfenster, in dem Ihre HTML-Seite dann angezeigt wird, da steht ja oben in der sozusagen Kopfleiste, wo Sie das Fenster auch nehmen können und irgendwo anders hinbewegen, da steht ja ein Titel drin, ein Fenstertitel. Und das ist auch der Titel dieser Seite. Das heißt, oder auch das, was in den Tabs dann oben steht, wenn Sie Tab-Browsing machen im Browser, da muss ja was angezeigt werden, was jetzt der Name dieser Seite ist. Und das ist der Titel. Das steht nicht im Rumpf sozusagen, im Anzeigefenster, sondern oben im Kopf. Dann können Sie aber eine ganze Menge andere Informationen angeben, die durchaus hilfreich sind, und zwar sogenannte Meta-Angaben. Ja, Meta heißt irgendwie sowas wie darüber hinaus. Das heißt, es sind nicht Angaben, die den Text selber verändern, sondern Angaben, die Aussagen über den Text machen. Zum Beispiel kann ich sagen, wer ist der Autor, was nicht unbedingt ganz wichtig ist. Ich kann eine Beschriftung angeben, eine Beschreibung angeben, Description, und ich kann Schlüsselworte angeben. Wobei die Schlüsselworte schon ganz interessant sind und die Description auch, weil die von vielen Suchmaschinenrobotern mitgelesen werden und sie damit sozusagen Schlüsselworte angeben können, die im Text eigentlich gar nicht vorkommen, aber trotzdem benutzt werden, um die Seite zu indizieren. Kann man natürlich auch missbrauchen für alle möglichen Dinge. Da will ich jetzt nicht tief drauf eingehen, aber da gibt es natürlich die Suchmaschinen auszutricksen, gibt es da gerade im Kontext mit so Meta-Tags eine ganze Reihe von Tricks oder auch unsichtbaren Text, der auf der Seite steht. Ja, und um bei den Robots zu bleiben, Sie können auch den Suchrobotern der großen Suchmaschinen verbieten, Ihre Seite zu indizieren, indem Sie sagen, Meta name robots content gleich no index. Letztlich ist das eine Vertrauenssache, ob das dann wirklich passiert, darüber haben Sie keine echte Kontrolle. Naja, der Administrator hat eine Kontrolle, der kann schauen, wo die Roboter waren. Also nochmal, um das, den Begriff Roboter zu erklären, also Firmen wie Google, die haben einfach Programme, die regelmäßig das gesamte Web durchforsten, sich von einem Link zum anderen hangeln und alle Seiten anschauen sozusagen, durchlesen, also auf einen Server bei Google halt laden und dort indizieren, also die ganzen Stichworte in die Datenbank eintragen, nach der sie dann später bei der Google-Suche eben die Seite auch finden. Und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert irgendwie wöchentlich. Ich weiß gar nicht, wie oft Google bei uns vorbeikommt, irgendwie also einmal in der Woche bestimmt, denke ich. Kann man auch nachschauen in den Webserver-Statistiken. Und dort, für diese Programme können Sie sozusagen verhindern, dass das dann in die Datenbank von Google kommt. Wenn Sie es natürlich schon mal online gestellt haben, der Roboter war vorbei und Sie haben das nicht eingetragen gehabt, dann ist es schon mal drin. Okay, ganz wichtig ist auch der sogenannte Dublin Core Standard. Einfach, dass man den Begriff mal gehört hat. Das ist nicht die irische Stadt Dublin, sondern eine amerikanische Stadt Dublin. Das weiß ich nicht, ist die in Oregon oder Ohio? In Ohio, glaube ich, ist die in Ohio. Da ist eine große Staatsbibliothek, die sehr früh angefangen hat, auch zentral für die amerikanischen Unibibliotheken, sozusagen elektronische Kataloge aufzubauen. Und die haben ein Schema aufgebaut, ja, wie schauen eigentlich elektronische Karteikarten für Dokumente aus, die sozusagen die Karteikarten in der Bücherei ersetzen, wo eben sowas draufsteht wie, wer ist der Autor, wann ist es herausgekommen und so weiter. Und da gibt es ein Standardschema sozusagen von Deskriptoren, also von quasi Attributen, für die sie Werte angeben können. Und die stehen eben unter dublincore.org, da können Sie das alles nachlesen, das Schema. Und wenn man sich darauf beziehen will, dann schreibt man groß dc.creator. Das heißt, da ist ganz präzise festgelegt, welche Semantik diese Beschreibung tatsächlich hat. Ja, das sind alles Sachen, die helfen vielleicht, dann den Text irgendwann mal leichter wiederzufinden und den sehr präzise dort zu beschreiben. Es gibt aber auch andere Metainformationen, zum Beispiel in welchem Zeichensatz ist das kodiert. Also ist das zum Beispiel in dem ISO-Latin-1-Zeichensatz, sowas kann ich explizit hier als Meta-Tag hinschreiben. Hier sehen Sie Content-Text-HTML, ist in HTML geschrieben, Character-Set ist ISO 88591. Dort wird es wirklich nochmal sichergestellt, dass ein Browser, wenn es ihn interessiert, das auch auslesen kann. Und ganz wichtig, Sie können sozusagen die Lebensdauer Ihrer Information festlegen. Also wann verschwindet das aus Proxy-Servern? Proxy-Server sind so Zwischenspeicher quasi. Also praktisch immer, wenn Sie über große Internet-Service-Provider wie T-Online oder so ins Web gehen, gibt es dort interne Proxy-Server. Es gibt auch welche, die Sie selber konfigurieren können, wo Sie sagen, ich will jetzt bewusst einen Proxy-Server benutzen. Zum Beispiel ganz praktisch hier an der Uni einen Proxy-Server vom LAZ, mit dem Sie dann automatisch Rechte kriegen in bestimmten, wenn Sie darüber die Seiten laden, in bestimmten elektronischen Bibliotheken Dokumente anzuschauen. Ups. Diese Proxy-Server sind quasi, ja, Rechner, die für Sie die Datei holen und sie abspeichern und Sie holen sie dann von dem Proxy-Server nur ab. Und da ist natürlich die Frage, wie aktuell ist das, was ich aus diesem Zwischenspeicher hole? Und Sie können hier explizit sagen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel aus dem Proxy-Server veralten soll, expired. Das heißt, es muss dann, der Proxy-Server muss es neu von der Quelle laden. Bei Informationen, die sich öfter verändern, kann das sinnvoll sein, wenn Sie schon sehen, wann sich es wieder verändern wird. Oder Sie können auch die Zeit, die es überhaupt im Proxy-Server stehen darf, in Sekunden festlegen und danach ist der Proxy-Server angewiesen, sich sozusagen das Original wieder zu beschaffen. Und das macht man natürlich, je aktueller die Seiten sind, umso kleiner. Denken Sie mal an irgendwelche Sport-Live-Berichterstattungen, da wird man natürlich versuchen, diese Zeiten minimal zu halten, weil sonst die Leute eben die Tore nicht mitkriegen, ne? Ja, jetzt zum Text selber. Das betrifft natürlich auch schon den Text im Titel, aber an anderen Stellen ist noch viel wichtiger. Sie haben ja an manchen Stellen Sonderzeichen. Also zum Beispiel dieses Copyright- oder Registered-Trademark-Zeichen hier oder das Euro-Zeichen oder die schönen deutschen Umlaute, Ä, Ö, Ü und scharfes S auch. Da gibt es verschiedene Wege, solche Dinge einzugeben. Grundsätzlich gibt es zwei Alternativen. Das eine ist, sich sozusagen auf den Unicode zu beziehen und zu sagen, ich gebe die Unicode-Nummer an. Da schreibt man einen Kaufmanns und ein Kreuz und die Unicode-Nummer dahinter, womit Sie jetzt zum Beispiel das Eurozeichen über 8364 ansprechen können. Das ist relativ wenig verständlich sozusagen. Also wenn jemand will ja die Webseite vielleicht auch lesen und wissen, was was ist, und der kann mit der Nummer meistens nicht viel anfangen. Also ist es besser eigentlich, explizite Namen zu benutzen. Für die meisten Zeichen, die Sie brauchen, gibt es explizite Namen. Da ist die Syntax aber immer so, dass das mit einem Kaufmanns-Un angeht, dann kommt der Name und seltsamerweise wird dieses syntaktische Element mit dem Strichpunkt beendet. Also ein bisschen ungewöhnlich, hat man nicht so oft. Das hier ist der Beginn des syntaktischen Elements, das ist das Ende des syntaktischen Elements. Und wenn Sie jetzt und reg Strichpunkt schreiben, dann heißt das insgesamt Registration Mark. Finden Sie auch zum Beispiel in dem Self-HTML die komplette Liste dieser Dinge, die Sie da benutzen können. Wenn Sie und Euro Strichpunkt schreiben, dann ist das Euro-Zeichen. Und genauso mit den E und Ü und so weiter. Ein kleines Umlaut A ist Und-Zeichen, ein kleines A und dann kommt Ummel für deutschen Umlaut und den Strichpunkt nicht vergessen. Oder ein großes Ü und ein großes U, Ummel den Strichpunkt nicht vergessen. Auch da werden jetzt die Leute, die immer gewöhnt sind, mit Fontpage oder Dreamweaver zu arbeiten, so ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, wozu muss ich das denn wissen? Das macht mir ja mein Frontpage selber. Das stimmt schon, aber Sie werden über kurz oder lang mal in eine Situation kommen, wo Sie wirklich eben auf Webseiten vielleicht mit einem anderen Editor was ändern oder wo Sie Webseiten, Fehler in den Webseiten suchen müssen, die ein Programm geschrieben hat oder so. Und darum ist es extrem wichtig, das zu kennen und möglichst auch zu benutzen. Alle anderen Wege, deutsche Sonderzeichen anzuzeigen, sind gefährlich. Es kann unter Umständen gut gehen, wenn Sie in dem Autoren, also wenn Sie in dem Editor die gleiche Plattform haben, das gleiche Betriebssystem drunter haben wie in dem Browser, also insbesondere wenn es beides Microsoft-Systeme sind, dann kann es schon gut gehen, dass das richtig angezeigt wird auf der anderen Seite. Sie verlieren aber dann die Plattformunabhängigkeit unter Umständen. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass dann ein Macintosh-Benutzer oder ein Linux-Benutzer plötzlich die Sonderzeichen nicht mehr sehen kann. Also bitte das benutzen. Und auch nicht glauben, ich habe jetzt unter Windows was editiert und das mit dem Internet Explorer angeschaut und dann ist es bestimmt richtig so. Das ist möglicherweise nur richtig, wenn es jemand mit dem Internet Explorer anschaut. Genauso mit Mac und Safari natürlich. Ist also jetzt keine Bevorzugung für eine Plattform. Ja, und natürlich, wenn Sie ein kleiner Zeichen oder ein größer Zeichen oder sowas haben, dann haben Sie das gleiche Problem. Das können Sie ja nicht hinschreiben, weil das, oder Sie können schon hinschreiben, aber es gibt vermutlich Ärger, weil das, was dahinter steht, als HTML-Tag interpretiert wird. Und wenn Sie wirklich ein kleiner Zeichen brauchen, dann schreiben Sie und LT Strichpunkt und das ist wirklich das kleine Zeichen. Und deswegen auch Kaufmanns und Ampersand oder Quotation Marks. Okay, über HTML-Editoren habe ich jetzt kurz nach der Pause gesprochen. Das, was ich da gesagt habe, steht hier sozusagen nochmal auf der Seite. Ich denke, das braucht man nicht wiederholen. Ja, nochmal, also bei allen diesen reinen HTML-Kapiteln habe ich versucht, immer diese URL dazu zu schreiben. Das ist, denke ich, die wichtigste Quelle. Was muss man denn so kennen an Elementen zur Strukturierung des Texts? Also, eins hat man ja schon, den Header, H1. Gibt es natürlich genauso H2, H3, H4 bis H6. Das ist Überschrift der Ebene 6. Also wenn Sie klassisch nummerieren, dann würde die H1 sozusagen die Überschrift sein, die erstens Einleitung heißt. Und dann die Überschrift H2 wäre irgendwie 1.1 historischer Überblick oder irgendwie sowas. Das wäre dann eine Überschrift der Ebene 2. Also wenn Sie es sozusagen nummerieren würden mit dieser Dewey-Notation, mit den Punkten zwischen den Nummern, dann ist das die Länge der Nummer. Wie viele Ebenen von Überschriften sind wir drunter? Und unter H1 können beliebig viele H2 Unterschriften sein, unter H2 beliebig viele H3 Überschriften, natürlich nicht Unterschriften. Der Absatz wurde auch schon erwähnt, der steht für Paragraph, P. Da ist ein typisches Beispiel und bei vielen anderen ist es auch so, dass wenn Sie das Ende-Tag weglassen, dass trotzdem meistens alles richtig angezeigt wird und dass insbesondere sogar in dem HTML-Standard auch noch explizit erlaubt ist. Empfehlenswert ist aber in Vorbereitung auf das XHTML und wahrscheinlich auch das HTML5 sich gleich dran zu gewöhnen, dass man die Tags wieder zumacht. Ist auch übersichtlicher einfach. Eine unnumbered List hatten wir vorher, eine unnummerierte Liste, die geht an mit UL, hört mit dem entsprechenden Endetag auf. Unnumbered List hast du einfach mit Bullet-Punkten markiert. Ja? Dicke Punkte hat man vorher ganz kurz auch mal gesehen. Und ein Eintrag in der Liste ist ein sogenanntes List-Item und wird deswegen mit LI markiert. Wenn Sie es nummerieren wollen, dann schreiben Sie Ordered List, OL. Ja, und da kann man jetzt natürlich ganz lang weiter solche Elemente erzählen, was vielleicht ein bisschen langweilig wird. Und das Self-HTML gibt es, darum werde ich mir das weitestgehend sparen. Wenn Sie sehen, was da jetzt noch nachkommt, zum Beispiel Definitionsliste, Zitate, vorformatierter Text, da merkt man ein klein wenig, dass der Ursprung für HTML eigentlich war, dass Physiker naturwissenschaftliche Informationen, insbesondere auch Dokumente über die Auswertung von Experimenten oder Aufbau von Experimenten, sowas ins Netz stellen wollten. Das heißt, man findet eine Reihe von Dingen, die eigentlich zum Formatieren eines wissenschaftlichen Dokuments gedacht sind, wenn Sie in das HTML reinschauen. Die kommen einfach aus der Historie, dass es eben ja, zunächst mal ein Werk für Naturwissenschaftler war. Adressen gibt es aber auch, was man natürlich auch braucht in dem Dokument, um zum Beispiel die Autorenadresse anzugeben. Aber ganz klar, Address zum Beispiel oder Definition List sind Tags, die kaum jemand wirklich benutzt, aber die trotzdem heutzutage weiter unterstützt werden. Über Zeilenumbruch habe ich schon geredet. Also Zeilenumbruch erzwingen ist klar, da schreibe ich Break. Ich kann auch erzwingen, dass zwei Worte, die aufeinander folgen, auf der gleichen Zeile stehen bleiben, wenn es irgendwie geht, und sagen, hier soll kein Break passieren mit No Break. Und vielleicht noch wirkungsvoller und eigentlich das, was man sehr häufig auch brauchen kann, ist ein Leerzeichen, bei dem sozusagen verboten wird, an der Stelle den Zeilenumbruch zu machen. Ja, wenn Sie sich das vorstellen, die Anzeige, das Anzeigesoftware, der Browser, der muss ja den Text irgendwie in die Fenstergröße packen und Sie können das Fenster größer, kleiner machen. Es gibt verschiedene große Bildschirme und so weiter. Und wenn nun Text sozusagen einfach Fließtext da ist, dann muss da natürlich ein Zeilenumbruchalgorithmus passieren. Das ist ganz ähnlich wie der Zeilenumbruchalgorithmus, den wir in so einem Textverarbeitungssystem haben. Und dort kann es natürlich Dinge geben, bei denen Sie nicht unterbrechen wollen. Also wenn Sie zum Beispiel über die Mondlandung schreiben und Sie schreiben Apollo 11, dann schreibt man zwischen Apollo und 11 ein Leerzeichen, aber es schaut einfach blöd aus, wenn das Apollo dasteht und das 11 in der nächsten Zeile, weil es einfach ein Begriff ist. Also will ich das Zeichen zwischen Apollo und 11 schützen, dass da nicht umgebrochen wird. Und das ist dieser und NBSP, das also Strichpunkt, also und Strichpunkt sind ja nur die Begrenzer für ein besonderes Zeichen. Und NBSP heißt Non-Breaking Space. Space ist ein Leerzeichen, Non-Breaking heißt an der Stelle, soll bitte nicht umgebrochen werden, soll kein Zeilenumbruch rein. Umgekehrt können Sie, wenn Sie lange Worte haben, das passiert uns Deutschen durchaus mal, der Donaudampfschifffahrtskapitän, der berühmte, und Sie haben das Gefühl, das könnte Umbruchprobleme geben, können Sie mit diesem WBR, Wordbreak-Tag, können Sie sozusagen eine Sollbruchstelle vorsehen, wo das Wort umgebrochen werden kann. Also ist schon durchaus ein bisschen was vom Charakter einer Textverarbeitung dabei. Ja, bei dem Text selber sieht man jetzt auch wieder, dass bestimmte Elemente da sind, die einfach bloß aus einem naturwissenschaftlichen Paperschreiben kommen, wie Beispiel oder Variable oder Definition und Akronym. Das wird man im Großen und Ganzen ignorieren. Das sind historische Überbleibsel im HTML, aber es gibt andere, die man eben sehr häufig brauchen kann, wo Sie zum Beispiel festlegen können, dass etwas betont ist mit EM für Emphasize oder stark betont ist mit Strong, was in den allermeisten Fällen dann auf Fettdruck rauslaufen wird, aber im Prinzip, wie es genau betont wird, kann an anderer Stelle noch mehr festgelegt werden. Wenn Sie, das war jetzt ein typisches Beispiel für eine logische Auszeichnung. Ja, ich sage zum Beispiel, ich will den Termin angeben, wie auf unserer News-Seite vom Anfang von unserer Lehrstuhlseite, und da steht irgendwie Einführungsveranstaltung fürs Hauptstudium. Dann sage ich für diesen Text Einführungsveranstaltung fürs Hauptstudium Strong. Das soll betont werden. Letztlich meistens fett gedruckt. Das war aber jetzt eine logische Auszeichnung und es könnte auch irgendwie anders betont werden, kursiv oder in einer anderen Farbe oder wie auch immer. Das soll einheitlich für die ganze Webseite sein, also sage ich bloß, so wie dieser, auf dieser Webseite halt stark betonte Textpassagen markiert werden. Stattdessen kann ich natürlich auch konkreter werden und sagen, es soll wirklich fett sein. Auch wenn Auszeichnungen sonst für Strong irgendwie anders sind, das ist einfach fette Schrift. Dann schreibe ich Bold and Bold oder auch für Kursiv das Italic and Italic. Oder für Schreibmaschine Teletype, End of Teletype. Und Sie sehen, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Die wichtigsten, denke ich, stehen tatsächlich hier und das Wichtigste ist eigentlich Fett und Kursiv. Haben wir ja schon gesagt, unterstreichen, durchstreichen, sollte man nur im Notfall eigentlich benutzen. Jetzt kommt was ganz Wesentliches eigentlich. Also Texte sozusagen zu schreiben, naja, das ist nicht besonders schwer. Wir haben alle Erfahrungen mit Textverarbeitung und diese Dinge, die kann man zum Teil vielleicht auch mit einem HTML-Editor gut erledigen. Jetzt geht es um den eigentlichen Kern von Hypertext, nämlich markierte Verweise auf andere Dokumente. Und wir haben vorher schon gesagt, es muss einen Anker geben. Ein Anker ist das, was sichtbar ist, wo man merkt, hoffentlich merkt jedenfalls, in manchen neuen Webseiten merkt man es auch nicht mehr so ganz, hier liegt ein Link vor, das sehe ich sofort, hier könnte ich klicken. Und dann komme ich irgendwo anders hin. Und weil das eben Anker heißt, so einen Link anzulegen, heißt dieses Tag dazu auch Anchor. Und weil das so häufig vorkommt, schreibt man nicht Anchor, sondern schreibt bloß A. Also das Tag ist A. Und wird mit Ende A abgeschlossen, wie man hier sieht. Und dazwischen steht der Text. Und der Text ist natürlich der Linktext, der sozusagen markiert werden soll. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie dieses 1987 markieren wollte als Link, dann würde ich eben schreiben A 1987 end A. Ja, und das reicht natürlich noch nicht, sondern an der Stelle hier rein muss A href ist gleich und muss wirklich, wie es hier steht, ein Attribut, dass man die Referenz auf das sozusagen referenzierte Dokument angibt. Also, ich habe einen Tag A und dann eine Referenz und dann habe ich natürlich jetzt ein Problem, wie schreibe ich dort genau hin, auf welche, ja, wo der Link hingehen soll. Formal gesehen wird ein sogenannter Uniform Resource Identificator benutzt, auf den werden wir gleich nochmal eingehen, das ist die nächste Folie. Zunächst mal in erster Näherung ist es sowas wie ein Dateiname einfach. Und wenn diese Datei, auf die Sie verweisen, zum Beispiel einfach eine andere HTML-Datei, direkt da liegt, wo Ihre eigene Datei liegt, ja, Sie haben diese HTML-Datei in irgendeinem Verzeichnis liegen auf dem Server, und die liegt dort in der Nähe, dann können Sie einfach, oder im gleichen Verzeichnis, dann können Sie einfach nur den Dateinamen angeben. Wenn Sie den Pfadnamen auf dem Rechner wissen, zum Beispiel vom Root des Dateisystems her, dann können Sie slash mit Unix-Konventionen, wenn ich sagen, slash users, slash Hussmann und den Namen der Datei. Wenn Sie wissen, es ist eine Ebene höher angeordnet, dann können Sie sozusagen die Pfadnamen-Syntax des Rechners benutzen und Punkt, Punkt, ins höchste, mit Punkt, Punkt ins höhere Verzeichnis gehen und dort eine Datei raussuchen. Das ist allerdings nur jetzt sozusagen auf dem gleichen Rechner. Aber im Prinzip sieht man da schon, was ich dorthin schreibe in diesen dieses Referenzattribut ist der Name einer anderen Datei. Ja, jetzt habe ich versprochen, dass ich diesen Uniform Resource Identifier erklären will. Das ist ein bisschen historische Entwicklung wieder auch. Als das Web definiert wurde, hat man gesagt, ich will solche Referenzen auf externe Dokumente, will ich irgendwie identifizieren. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage explizit die Adresse, wo es liegt, oder ich gebe einen Namen und es wird nochmal nach dem Namen unterschieden. Es gibt noch ein Verzeichnis sozusagen, wo Name auf Abbildung abgebildet wird auf die tatsächliche Adresse. Ist eigentlich eine nette Idee, weil so ein Uniform Resource Name, wie sich der nennt, ein Name, der dann eigentlich erst auf eine echte physische Adresse abgebildet wird, Der könnte natürlich beim Umziehen von Seiten oder so ganz gewaltig helfen. Hat sich leider auch nicht durchgesetzt. Der Endeffekt ist so, dass in allen Standarddokumenten, die Sie finden, immer die Rede ist von einem Uniform Resource Identifier, dass Sie darunter aber eigentlich de facto was Spezielleres verstehen müssen. Also es ist so, Uniform Resource Identifier ist der Oberbegriff von Uniform Resource Name und Uniform Resource Locator. Und das ist eine echte physische Adresse. Das hier waren diese Namen und das ist außer Gebrauch gekommen. Also steht in den Standards URI und was man immer benutzt, ist nur dieser eine mögliche Spezialfall, nämlich URL, also der Uniform Resource Locator. Und den müssen wir uns natürlich genau anschauen. Den kennt jeder natürlich aus dem Alltag inzwischen. Da steht auf jedem Joghurtbecher und jeder Limoflasche steht sowas drauf. Wie zum Beispiel http://// und dann, was weiß ich, www.medieninformatikunimünchen.de oder sowas. Oder auch coca-cola.de, ganz egal. Und das ist natürlich eine bestimmte Syntax, die da benutzt wird. Wenn man das auseinander nimmt, dann steht zuerst mal die Bezeichnung des sogenannten Protokolls. Wir werden in den allermeisten Fällen HTML-Seiten über das sogenannte Hypertext Transfer Protokoll ansprechen. Also ein Protokoll ist im Prinzip eine Konvention, ein Regelsatz, wie zwei Rechner oder zwei technische Systeme miteinander Daten austauschen. Und da gehören einfach Regeln daher, wer sagt was in welcher Reihenfolge. Protokolle gibt es im täglichen Leben auch. Beim Telefonieren zum Beispiel. Ja, beim Telefonieren ist es relativ üblich, dass wenn das Telefon klingelt, dass man abhebt und seinen Namen sagt oder wenigstens Hallo sagt. Die meisten sagen ihren Namen. Und auf der anderen Seite sagt man dann, zumindest wenn man höflich ist, auch seinen Namen und dann kann man das Gespräch beginnen. Das ist unterschiedlich. In Italien zum Beispiel ist das anders. Wenn der eine das Telefon abhebt, sagt er immer pronto und der andere sagt auch pronto und dann beginnt das Gespräch. Das sind typische Protokollregeln. Und sowas wie pronto, ich bin bereit, genau solche Dinge tauschen eben Rechner auch untereinander aus. Die sagen zueinander so Sachen wie Hello und dann sagt der andere, ich bin da und dann überträgt er was und der andere sagt, ich habe was gekriegt und sagt, wie lang war es und der rechnet mir nach, ob das die Länge ist, die er geschickt hat. Wenn nicht, wird es nochmal übertragen. Solche Regeln passieren beim Übertragen auf ganz verschiedenen Ebenen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, die Länge und ist es überhaupt angekommen und so, das wäre eher die Ebene der Übertragungsprotokolle, also des TCP im Sinn von den Internetprotokollen. Und eins drüber, wenn man sagt, ich will jetzt eine HTML-Adresse, den Text zu einer, eine HTML-Datei zu einer Adresse, das wäre das Hypertext-Transfer-Protokoll. Da gehört zum Beispiel das Get und das Post und das Head, das wir vorher hatten, dazu. Also, ein mögliches Protokoll ist HTTP. Aber wie gesagt, es könnten auch ganz andere Protokolle hier stehen. Zum Beispiel könnte FTP stehen für File-Transfer-Protokoll. Dann kommt der Doppelpunkt. Dann kommt ein lokaler Netzwerkname und dann der Rechner selber. Meistens gibt man keinen lokalen Netzwerknamen an, was bedeutet, dass dann die zwei Schrägstriche direkt hintereinander folgen. Das ist sozusagen von der Syntax her der Ursprung, warum da zwei Schrägstriche sind. Da wäre eigentlich noch Platz für einen lokalen Netznamen. Und manchmal findet man sowas auch, dass da irgendwie ein Arbeitsgruppenname oder sowas steht. Wichtig ist, was dann nach diesem zweiten Schrägstrich kommt, ist nicht wirklich Bestandteil des Dateinamens selber, sondern ist die Bezeichnung des Rechners. Hostname. Das ist eine Adresse vom Rechner, und zwar immer noch eine symbolische Adresse. Dort steht also www.lmu.de zum Beispiel. Diese Adresse muss nochmal umgerechnet werden in eine sogenannte IP-Adresse, in diese meistens noch vier Tupel von Zahlen, wie wir es gesehen haben, vorher auch kurz. Das ist also eine symbolische Adresse, die dann vom sogenannten Domain Name System umgerechnet wird in die tatsächliche Adresse, die benutzt werden kann, um Daten dem Rechner zuzustellen. Aber trotzdem, der Hostname wird 1:1 auf die IP-Adresse abgebildet. Oder wird auf IP-Adressen abgebildet. Können sich natürlich beim großen Unternehmen zum Beispiel viele Rechner dahinter verstecken, die sich die Lasteranfragen teilen. Okay. Dann gibt es dahinter eine Nummer, oft einen Port, braucht man nicht immer, aber kann sinnvoll sein, in manchen Fällen, um speziell sozusagen einen Dienst auf dem Rechner anzusprechen. Auf dem Server laufen möglicherweise viele verschiedene Dienste, das sind Programme eigentlich, die in der Endlosschleife quasi auf dem Rechner vor sich hinlaufen und bloß darauf warten, dass über das I/O-System, über die Ein-Ausgabe, eine Anfrage kommt, dass sie was tun müssen. Und nachdem es viele verschiedene Dienste geben kann, die da bereitgestellt werden, einer will Mails weitergeben, einer will Webseiten anbieten, ein anderer will vielleicht bloß Backup-Service für Dateien anbieten, muss man die unterscheiden und denen gibt man Nummern. Standardmäßig ist für HTTP eine Nummer voreingestellt, die auf allen Rechnern typischerweise benutzt wird für einen Webserver. Insofern brauchen Sie sich meistens nicht um diese Nummer kümmern, aber diese Nummer nennt sich Port-Nummer. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch in der Syntax einen Platz, nämlich mit dem Doppelpunkt nach dem Hostnamen. Würde es zum Beispiel so ausschauen, hier ist mal ein Beispiel, wo wirklich die Portnummer tatsächlich eingefügt ist. Ja, und dann kommt der Pfad und das ist der Pfad lokal auf dem Rechner, wo man die Datei wirklich findet. Das ist wirklich die Identifikation der Datei auf dem Rechner. Ja, das ist nochmals so eine kurze Zusammenstellung dessen, was ich gerade gesagt habe mit diesen vielen Protokollen, die sind ja hierarchisch aufgebaut. Es gibt alle möglichen physikalischen Netze, da lernen Sie in Rechnernetzen natürlich noch viel mehr drüber, zum Beispiel Ethernet oder das Wireless LAN oder so. Und die Schlüsselidee fürs Internet ist, dass ein einheitliches Protokoll drüber gelegt wird, wo man sagt, ich kann alle Rechner, die egal an welches Netz die angeschlossen sind, kann ich mit einer bestimmten weltweit einheitlich vergebenen Adresse erreichen, diese IP-Adresse, und kann sozusagen an die Daten zustellen, das ist das Internetprotokoll. Dann gibt es darüber übertragungssichernde Protokolle, wie zum Beispiel das TCP, Transmission Control Protocol, und darüber sitzen dann solche Dienste wie zum Beispiel das Hypertext Transfer Protocol, das nun wirklich mit einem zwischen dem Client und dem Server den Datenaustausch regelt, oder das Simple Mail Transfer Protocol, das Sie bestimmt auch schon getroffen haben, wenn Sie einen E-Mail-Browser, E-Mail-Agenten, User-Agenten konfigurieren, dass Sie sagen müssen, wie werde ich denn meine Mails los, die ich schicke. Das sind irgendwelche Server, denen quasi nur Mails übertragen werden, dass die weiter in die Welt rausschicken. Und Sie sehen, dass da noch eine ganze Reihe andere Sachen auch gibt, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Das wäre also so ein Beispiel, www.informatikunimünchen.de ist ein Hostname und den kann man natürlich noch ein bisschen auseinandernehmen. Der eigentliche Rechnername, da muss man jetzt sehr aufpassen, der Name dieses Rechners ist tatsächlich www. Der Rechner selber heißt www. Also er heißt meistens unter vielen verschiedenen Namen und hat mehrere Alias-Namen, aber er muss sozusagen im lokalen Netz unter dem Namen www bekannt sein, damit er der www-Server ist. Und dann gibt es Dinge, die nennen sich Domains, und zwar Subdomains und ein Top-Level-Domain. Das Top-Level-Domain ist in dem Fall DE, also alle Internetrechner in Deutschland. Und vernünftigerweise liest man das von hinten nach vorne, sagt hier in Deutschland die Domain Uni München und dort die Subdomain Informatik. Und typischerweise ist es so, dass natürlich ein landesweiter Top-Level-Domain oder auch internationale Top-Level-Domains von einer zentralen Organisation administriert werden müssen. Das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, wenn Sie selber eine Webadresse registrieren wollen, dann machen Sie das meistens über eine Firma, die diesen Service anbietet, aber die müssen letztlich an eine Organisation herantreten, das Network Information Center, das für den Domain zuständig ist. In Deutschland wäre das DENIC. Sie können unter www.denic.de können Sie alle unter DE registrierten Subdomains auch nachschauen, können auch sich ausliefern lassen, wer dort verantwortlich ist. Da muss es für jeden Domain muss es eine Adresse geben, also wirklich einen physisch erreichbaren Menschen, der die Verantwortung dafür übernimmt. Und das sind gemeinnützige Einrichtungen, diese Network Information Centers, die also nicht jetzt eigentlich privatwirtschaftlich so betrieben werden. Und das Gleiche gibt es im internationalen Bereich unter internic.net. Ja, es gibt ja verschiedene Top-Level-Domains, die nationalen wie DE und NL und GB und FR und so weiter. Und es gibt die international geltenden wie .com, .org, .net, .biz und wie sie die neueren alle heißen. Die kommen aus der Zeit, als man noch gar nicht daran dachte, dass das Internet sozusagen so international wird, dass man länderspezifische Regeln haben wird. Das war halt irgendwie alles. Hat einfach irgendwie die Universitäten waren halt Edu und die Firmen waren Com. Und dafür gibt es natürlich auch Administratoren. Okay. Also, ein Name setzt sich also so zusammen, Top-Level-Domain, Subdomains, den Domain im Top-Level-Domain, den muss ich selber, muss ich registrieren lassen. Die Subdomains kann ich natürlich schon als Administrator der Uni München festlegen. Das kann, also unsere EDV-Abteilung kann diese Domains festlegen und gibt zum Beispiel für die Informatik welche. Und wir können weitere Subdomains festlegen, wie zum Beispiel Medien oder so. So, der Uniform Resource Locator, haben wir schon gesagt, der steht vorne das Protokoll. Das ist der Hostname, ifi-lmu.de. Und leere Prüfungen XHTML, in dem Fall ist eine XHTML-Datei, nicht eine HTML-Datei. Das sind tatsächlich, ist dann tatsächlich sozusagen der Pfadname, das hier sind alles, ist ein Ordner, leere. Und Prüfungen.xhtml ist dann die Datei. Eine Extension. Ein anderes Beispiel, FTP, File Transfer Protokoll, das ist der FTP-Server vom Rechenzentrum der Uni Saarbrücken. Da gibt es Ordner Pub und Mirror und dann drunter eine Datei oder vielleicht auch eine Verzeichnisdatei Linux. Oder wenn Sie mir Mail schicken wollen, Mail to ist auch ein Protokollname, da gibt es dann keine Dateinamen, keine Hostnamen und Fallnamen dahinter, sondern direkt die Mailadresse dahinter. Ist auch ein Uniform Resource Locator. Telnet ist nicht mehr so häufig verwendet, außer bei den Hackern vielleicht. Also das ist ein System, wo Sie eine Terminalverbindung zu einem anderen Rechner aufmachen und direkt über Kommandozeile sozusagen damit kommunizieren können. Also was, auf was muss man aufpassen noch, wenn man solche URLs angeht? Die Folien stammen, wie man so ein bisschen an den URLs sieht, aus Saarbrücken. Es ist sehr ungeschickt, mit Leerzeichen zu arbeiten, wobei das so ein Grenzbereich ist. Wenn Ihr Dateisystem das verkraftet, dass die Leerzeichen Dateinamen haben und die neuesten Dateisysteme tun das eigentlich alle, dann kann es schon gut gehen, wenn das im Dateinamen drin steht. Es geht mit Sicherheit schief, wenn Sie ein Leerzeichen im Hostnamen haben. Und generell ist es überhaupt keine gute Idee, Leerzeichen drin zu haben. Was man sich auch einfach unbedingt schenken muss, ist mit Schrägstrichen zu arbeiten, einfach weil die so eine wichtige Rolle in der Einteilung dieser URLs haben. Das geht einfach nicht gut. Und bezüglich Groß- und Kleinschreibung hatten wir vorher schon das Thema. In dem Bereich, der den Host beschreibt, den Rechner beschreibt, ist es egal, die Groß- und Kleinschreibung. Das kann man machen, wie man will. Das ist, wird immer sozusagen Groß- wie Kleinbuchstabe identisch behandelt, ob es ein großes H oder ein kleines H schreiben ist, dasselbe. Während Sie dort hinten in dem Rechnernamen sozusagen die Konventionen des Betriebssystems haben, auf dem die Datei gefunden werden muss. Das heißt, da kann es sehr wohl sein, dass Groß- und Kleinschreibung relevant ist. Bei neueren Betriebssystemen ist es so, bei älteren Betriebssystemen musste es nicht unbedingt immer so sein. Also muss man da schon ein bisschen aufpassen, dass man da sozusagen ja, keine sozusagen gefährlichen URLs baut. Dann habe ich gesagt, dass solche Anker ja nicht unbedingt bloß auf ein Dokument weisen müssen, sondern dass sie auch auf eine Stelle in dem Dokument verweisen können. Und da muss man auch noch mal darauf achten, dass ja, die Stelle sozusagen, an die man springen kann. Ja? Sie haben ja so ein größeres Dokument und haben in das drei Einsprungstellen irgendwie vorgesehen. Sie wollen hier, hier und hier rein, was weiß ich, das eine ist typisch vielleicht für die Beschreibung der Installation von irgendeinem System für Windows, das für Mac und das für Linux. Ja. Und Sie wollen, dass die Leute gleich an die richtige Stelle springen. Das heißt, Sie brauchen eine Bezeichnung für die Stelle in dem Dokument, dass Sie sagen, jetzt hier die Stelle, die mit Mac markiert ist in diesem HTML-Textdokument. Und da spricht man auch wieder von einem Anker. Also wir hatten ja vorher die Anker an der Stelle, wo man sozusagen den Link anklicken kann, woanders hingehen. Hier gibt es sogenannte Zielanker. Und ich könnte jetzt hier also einen Anker hinschreiben, wie zum Beispiel A, aber nicht mehr mit href, sondern mit name ist gleich Mac. Und dann würde ich wahrscheinlich den Text Mac zum Beispiel haben, ja, der hier stand, damit wirklich genau dieses Wort sozusagen diesen Anker beschreibt. Und wenn ich jetzt von einem anderen Dokument aus dorthin springen will, dann muss ich natürlich zuerst mal die URL des ganzen Dokuments haben. Das heißt ja irgendwie, das heißt in medieninformatikunimuenchen.de/public/installation.html oder so. Das ist die URL. Und dann schreibe ich dahinter einfach noch Kreuz Mac. Oder dort oben ist jetzt statt Mac steht hier. Das ist diese Zeichenreihe, also URL Kreuz Mac, das ist diese Zeichenreihe, die mir genau die Stelle hier in dem Text identifiziert. Und wenn ich das da unten mit Linux markiere und das oben mit Windows, dann kann ich sozusagen gezielt an der Stelle aufblättern. Wenn es ein langes Dokument ist, heißt das, dass das dann sozusagen gescrollt erscheint. Ja, das ist also ein Scrollbar, der schon ein Stück weit runtergegangen ist. Ja? War da eine Frage, oder? Nicht wirklich, offensichtlich. Okay. Zu den Verweisen, da gibt es so eine alte stilistische Regel. Wir schreiben Text. Und das bedeutet, dass auch der Ankertext Text ist, den man liest. Wir schreiben eigentlich nicht die Anleitung irgendwie, wie ich eine Benutzerschnittstelle definiere oder sowas. Das heißt, schön ist es, wenn da steht, es steht vertiefende Information für Sie bereit. Das ist ein Satz, den kann ich verstehen. Und wenn ich die vertiefende Information lesen will, dann weiß ich, ich muss auf dieses Wort vertiefende Information klicken und dann kriege ich das, was da an vertiefender Information da ist. Was man leider immer wieder findet und deutlich schlechter ist stilistisch, heißt, für vertiefende Information klicken Sie hier. Und dann kommt dieser Text und das hier ist sozusagen der Link. Das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist sozusagen ein Text, der sich als Anweisung an den Benutzer liest, wie er bedient werden soll. Er ist als Text eigentlich nicht mehr richtig schön zu lesen. Und stilistisch ist es also eine alte Regel, dass man versucht eben das zu vermeiden und wirklich inhaltliche Bedeutung zum Linktext sozusagen zuordnet. Außerdem soll der Linktext auch was sagen. Also hier ist schon mal ganz komisch als Linktext. Vertiefende Information als Linktext hat viel mehr gesagt. Wenn ich jetzt einen Link habe, der einfach bloß zurückgeht, einen Anker, der mich zurück zum Beispiel zur Institutsseite führt, ist es fein, wenn da steht zurück zur Institutsseite. Es ist deutlich weniger hilfreich, wenn da bloß zurück oder back oder irgend sowas steht, weil ich dann nicht genau weiß, wo ich rauskomme. Das heißt, diesen Linktext, wozu ist es denn Text, den kann man eben nutzen, um dort auch Informationen wirklich zu übertragen. Das sind auch Sachen, die jetzt nicht so von mir erfunden sind, sondern die auch vom World Wide Web Consortium als Empfehlungen wirklich eben auch festgeschrieben sind. So, wenn Sie das alles verdaut haben, dann haben Sie sozusagen die Grundausstattung, mit der Sie meine Webseite schreiben können, die einfach ein fortlaufender Text ist, den können Sie strukturieren, Sie können Überschriften machen, Sie können Paragraphen machen, Sie können in den Paragraphen Worte irgendwie auszeichnen, sagen, da ist was betont, Sie können Listen machen. Das müsste an der Stelle eigentlich, wenn Sie alle diese Dinge zusammentragen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, unproblematisch gehen. Das macht man in den Übungen natürlich auch. Und jetzt kommen noch vier Themen, also ein bisschen was heute noch und der Rest dann in der nächsten Vorlesung, die sozusagen tiefer gehen, die so ein bisschen fortgeschrittene Elemente in HTML sind, die aber auch so sind, dass man sie doch sehr häufig braucht einfach. Das erste sind Tabellen. Ja, was ist eine Tabelle? Das kennen Sie alle. Es ist wie eine Matrix. Ja. Ich habe eine Fläche, die ich in Zeilen und Spalten aufteilen will. Das heißt, meistens habe ich irgendwie eine Kopfzeile für die Spalten, möglicherweise auch eine Kopfzeile für die Zeilen jeweils vorne dran und dann einen großen Bereich, der im Wesentlichen eben ja, nach XY-Koordinaten sozusagen zu adressieren ist. Das kennt man, wenn man irgendwelche Informationen in Tabellen darstellt, an vielen, vielen Stellen in Dokumenten. Man kennt es in der Mathematik, in Matrizen, wobei man dann die Kopfzeilen weitgehend weglässt. Und man kennt es aber auch an anderen Stellen, wo man es möglicherweise jetzt nicht wirklich merkt. Und zwar können Sie bei Tabellen nämlich auch die Trennlinien unsichtbar lassen. Also die müssen nicht unbedingt mit einem Balken, wie man es so bei klassischen Tabellen hat, getrennt sein. Und dann werden Sie an manchen Stellen auf Webseiten, wenn Sie sich mal den Quelltext anzeigen, werden Sie feststellen, dass da Stellentabellen benutzt werden, wo Sie es gar nicht geglaubt haben, wo eigentlich bloß dafür gesorgt werden soll, dass Information in der bestimmten Art und Weise im Layout zusammengehalten wird. Also auch ein ganz wichtiges Layout-Hilfsmittel einfach, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass bestimmte Abbildungen genau über oder neben bestimmten Text stehen. Dafür ist es sehr praktisch, das eben in Tabellen zu machen. Und es ist nicht wirklich schwer, mit Tabellen umzugehen, von der Idee her. Allerdings ist es immer ein bisschen eine Fehlerquelle. Also es lohnt sich, damit mal zu spielen, weil man stellt dann doch fest, dass man relativ schnell mal Tabellen bastelt, die nicht wirklich funktionieren. Aber das Grundprinzip ist extrem simpel. Sie haben ein Tag Table und das hört natürlich irgendwo wieder auf, dann ist Tabelle aus. Dann haben Sie in der Tabelle drin, haben Sie als Strukturhilfsmittel sogenannte Rows, Reihen. Das heißt, Sie schreiben die zeilenweise hin. Tabellenzeilen. Und wenn Sie jetzt, man sieht es hier an diesen Balken, die da eingetragen sind, die stehen natürlich im HTML nicht drin, sondern die sollen Ihnen andeuten, was das tatsächlich dann in der Tabelle heißt. Das heißt, wenn Sie ein Table Row bis End Table Row machen, dann haben Sie sozusagen eine horizontale Zeile in der Tabelle angelegt. Also wo Sie das zum Beispiel nachschauen können, eine Tabelle, die quasi täglich, mehrmals in der Woche aktualisiert wird, sind die auf der Vorlesungsseite, wo zum Beispiel die Lehrmaterialien stehen, also diese PDF-Dokumente und die Download-Links zu den Audio-Files, die wir produzieren. Das ist eben so eine Tabelle und vor 2 Tagen oder wann, ich glaube Sonntagabend war es, die PDF-Datei hier eingestellt habe, habe ich eben eine neue Table Row dort angelegt und das ist sozusagen das heutige Datum steht und der PDF eben der Link auf diese Datei mit den Folien von jetzt. Da gibt es eine Unterscheidung noch, wenn Sie diese Tabellenzeilen anschauen, das sehen Sie, wenn Sie die erste mit den anderen vergleichen. Es sind alle Table Rows. Aber die erste, die ist so strukturiert, dass die einzelnen Einträge drin TH heißen und dort heißen sie TD. Das erklärt sich mit Table Header und Table Data. Und was das ist hier, ist eine dreispaltige Tabelle. Und deswegen haben Sie in jeder Row eben 3 Einträge. Und wenn Sie TH-Einträge oben haben, dann werden die als Kopfzeilen für die Spalten sozusagen formatiert. Und wenn Sie TD-Einträge haben, dann sind das die Daten, die Sie jeweils sozusagen in einer Zeile dort eintragen. Ja?
Ist es theoretisch auch erlaubt, dass man TH am Anfang von einer Zeile macht? Also nicht als Spaltenkopf, sondern als Zeile?
Dass man TH am Anfang von einer Zeile statt TR sozusagen, oder? Statt TD.
Oder?
Ja.
Da sagen die Browser nichts, ist aber relativ sinnfrei.
Also die Browser akzeptieren es wahrscheinlich einfach, ne? Also
bei Transitional akzeptieren sie alles. Also
es ist so, das ist generell so eine Sache. Also man kann 2 Dinge machen, wenn man so eine Zweifelsfrage hat. 3 eigentlich, aber die erste einfache Sache ist in Self-HTML nachschauen. Dort stehen in der Regel solche Regeln drin, wo darf ein TH stehen, wie oft darf es vorkommen. Die zweite radikale Art und Weise ist, in den Standarddokumenten der W3C nachzuschauen. Das ist sozusagen die letztliche Quelle. Muss man sich eigentlich nicht unbedingt antun, weil das Self-HTML das ziemlich genau abbildet. Ja, und die andere Möglichkeit ist ausprobieren. Und da erlebt man oft, dass Dinge, die eigentlich standardmäßig nicht gemacht werden sollten, die empfohlen wird, nicht zu machen, dass die trotzdem richtig angezeigt werden. Weil die Browser natürlich versuchen, möglichst viele Webseiten in vernünftiger Art und Weise anzuzeigen. Die sind ganz anders als so Programmiersprachencompiler. Die verzeihen ziemlich viele Fehler auch. Manchmal auch mit heimtückischen Hintergedanken, dass ein Browserhersteller bestimmte Fehler verzeiht, in der Hoffnung, dass dann Webseiten geschrieben werden, die speziell mit seinem Browser eben dann angezeigt werden können, mit den standardkonformen nicht. Eine ganz gemeine Falle, die nicht ganz unüblich ist. Ja?
Vielleicht sollte man dazu sagen, dass das TH neben Formatierungsgründen auch noch
einen wichtigen Grund hat für so Dinge wie Text Browser, weil ich Layout Files zum Beispiel, damit die Browser
Gute Idee.
Was für eine Art von Information sich handelt. Also der Blinde weiß dann, okay, das ist eine Überschrift zu meiner Tabelle. Genau, man kann auch den Text, was eine Information ist.
Also das ist so eine generelle Regel, je mehr Semantik Sie sozusagen da reinstecken in die Tags, umso besser können bestimmte Spezialbrowser vielleicht auch was rausholen. Also insbesondere Behindertenzugänglichkeit ist ein ganz tolles Argument an der Stelle. Und man kann viele Dinge sozusagen auch durch ja, etwas rabiaten Umgang mit den Tags natürlich trotzdem so erzeugen, dass sie in den meisten Fällen richtig angezeigt werden. Also das TH zum Beispiel weglassen oder einfach ein TD dafür benutzen, geht natürlich schon genauso. Also das Prinzip, denke ich, ist nicht so wahnsinnig schwer. Warum ich gesagt habe, dass man trotzdem immer mal wieder in Probleme kommt, liegt daran, dass man nun unregelmäßige Zellen anlegen kann. Aber vielleicht zuerst mal noch eins, Sie können bei den Spalten, die werden ja zunächst mal einfach standardmäßig aufgeteilt, sie einfach gleich breit, können Sie nun festlegen, dass bestimmte Spalten eben eine bestimmte Breite haben. Das heißt, Sie können in die Tabelle ein Call-Group-Tag reinschreiben und für die einzelne Spalte, da schreiben Sie so viele Call-Elemente rein, wie Sie Spalten haben, festlegen, wie breit die sein soll. Und da gibt es auch wieder zwei Angaben, nämlich die absolut anzugeben oder einfach als Prozent relativ. Damit können Sie sozusagen die Formatierung der Tabelle schon beeinflussen. Da lohnt es sich, denke ich, schon mal ein bisschen mitzuspielen. Und vielleicht zu dem noch, was vorher kam, soll man jetzt solche Dinge verwenden oder nicht. Je mehr Informationen Sie den Browsern über Tabellen geben, umso leichter tun sich die oft auch, die schnell anzuzeigen. Es ist inzwischen immer ganz so relevant, aber traditionell war es immer so, dass es leichter ist, sozusagen zunächst mal zu wissen für den Browser, wie breit ist eine Spalte, dann kann er die schon anlegen, als sozusagen zu warten, bis er alles gelesen hat von der Tabelle und dann nach der Größe des größten Elements das formatieren zu müssen. Ja, was kann man noch machen? Das sind diese unregelmäßigen Zeilen. Da gibt es Callspan und Rowspan. Das heißt, Sie können bei dem TH und dem TD können Sie dazu sagen, ich will jetzt dieses Element über zwei Spalten erstrecken. Das bedeutet logischerweise, dass wenn Sie eben, sagen wir, drei Elemente haben und Sie machen ein TD und Sie machen noch ein TD mit Callspan gleich 2, dass Sie kein drittes TD mehr unterbringen dürfen, weil Sie eben dann sozusagen mit dem zweiten Element ja schon zwei Spalten verbraucht haben. Da muss man so ein bisschen mitzählen und das sind natürlich auch Werkzeuge ganz hilfreich. Und noch trickreicher wird es, wenn man Rowspan benutzt. Damit kann es auch die folgende Zeile mit einnehmen und da muss man natürlich, wenn man die Daten der nächsten Zeile angibt, aufpassen, dass man da entsprechend weniger TD-Elemente drin hat, weil das sind ja bestimmte schon von der Zeile oberhalb belegt. Ja, also wenn Sie mit Rowspan arbeiten, dann können Sie in der Tabelle ja, sowas machen, dass Sie in der ersten Zeile, da haben Sie irgendwie einen ganz normalen Eintrag und dann haben Sie einen Eintrag Nummer 2, der geht in die nächste Zeile rein und dort dürfen Sie natürlich dann nur noch zwei Dinge eintragen, weil dieser Eintrag 2 eben Rowspan 2 hatte und in die nächste Zeile reingeragt hat. Aber da machen wir bestimmt auch Übungen dazu. Es gibt noch weitere Sachen, mit denen Sie die Formatierung beeinflussen können, zum Beispiel den Rahmen festlegen, bis dahin, dass der Border eben gar nicht da ist. Abstände festzulegen mit sogenannten Padding, Cell Padding und Cell Spacing. Und Sie können auch zum Beispiel das Alignment angeben, wobei das die Textausrichtung, also linksbündig, rechtsbündig zentriert, wobei da schon ein Vermerk hier auf der Folie auch ist, das kann man mit Cascading Style Sheets ein ganzes Stück eleganter machen. Ja, ich werde jetzt kurz vorm Schluss das nicht mehr wirklich machen. Ich habe ein Tabellenbeispiel vorbereitet. Das machen wir vielleicht dann ganz am Ende nochmal kurz, dass ich nicht wieder jetzt aus dem Podcast irgendwie rausspringe. Ich möchte nämlich ein Thema nochmal kurz anschneiden, was wir aber dann wieder aufgreifen werden in der nächsten Vorlesung, was auch so ein bisschen immer wieder angeklungen ist, wo ich gesagt habe, wir könnten bestimmte Formatierungsinformationen außerhalb der HTML-Datei stehen. Und das sind sogenannte Style Sheets oder Cascading Style Sheets, heißen sie in HTML. Und das ist eine Sprache, die ist dafür da, Formatierungsinformationen zu beschreiben. Also solche Dinge, in welcher Schrift ist was, wie fett ist es, in welcher Schriftgröße ist es. Ja, da kommt gleich eine ganze Liste, auch Position zum Beispiel, wo ist es angeordnet. Und alle diese Formatierungsinformationen werden im Prinzip in Paare von dem Schlüsselwort und dem Wert dazu eingeteilt. Da stehen so typische Sachen, Ausrichtung, Farbe, werden Beispiele dafür. Das ist standardisiert, ist aber nicht HTML. Also CSS ist eine eigene Sprache, die wird auch in anderem Kontext als für HTML benutzt, ist aber geeignet, sie mit HTML zu kombinieren. Und ist auch wieder von der W3C standardisiert. Im Prinzip ist es so, dass man ursprünglich eben alle Attribute in HTML hatte, und bei dem Table war gerade so ein Beispiel, die jeweils an der betreffenden Stelle für einen Text Sinn machen. Also zum Beispiel für Table Data konnte ich festlegen Align und für damit kann ich links und linksbündig oder rechtsbündig zum Beispiel festlegen oder zentriert. Jetzt stellt man fest, das braucht man an ganz vielen Stellen, überall in HTML. Das macht ja beim Paragraphen auch Sinn. Also hat man das vereinheitlicht und hat gesagt, wir schreiben Ausrichtung, linksbündig, rechtsbündig, schreiben wir in einem sogenannten CSS-Statement hin, in einem Schlüsselwort-Wert-Paar und benutzen diese Syntax einheitlich für alle Tags. Und wie wir gleich sehen können, diese Formatierungsschreibweisen auch sozusagen aus der HTML-Datei rausziehen. Also in erster Näherung war es so, dass man einfach gesagt hat, statt überall in den Elementen, Paragraph und Table Data zu schreiben, Align ist da erlaubt und was weiß ich, Font ist erlaubt und ähnliches, hat man gesagt, überall ist das Attribut Style erlaubt, wo Text geschrieben wird. Das hat man vorher, glaube ich, in dem HTML mal gesehen. Alle Universalattribute sind erlaubt. Und da gehört das Style dazu. Und Style heißt, dass ich das sozusagen die Information als CSS Schlüsselwort-Wertpaar hinschreiben kann. Ganz konkret, früher hat man beim Paragraphen geschrieben, Font, Attribut, Size gleich, in den Paragraphen konnte man schreiben, Font, Size gleich 7 und Ende Font. Jetzt kann ich für den Paragraphen ein Style-Attribut, dem Paragraphen ein Style-Attribut verpassen und kann sagen, Paragraph, Style gleich und dann schreibe ich Font, Size, könnte 7 auch sein oder zum Beispiel 250%, das ist eben für eine Information über die Schriftgröße. Das heißt, es ist jetzt ein Style-Attribut und das Style-Attribut passt bei vielen, vielen HTML-Elementen und dieses hier, Font-Size, Doppelpunkt 250%, das ist ein Schlüsselwort-Wertpaar in CSS. Schlüsselwort, Font-Size und Wert 250%. Ja?
Aber kannst du nur in Prozent angeben?
Nee, Sie können es auch absolut angeben.
Aber in PT kann man es nicht
angeben. Sie können es, denke ich, auch in PT angeben, ja. Also im Zweifel können Sie immer nachschauen, dem Self-HTML, da steht auch für CSS eine komplette Referenz drin, was Sie angeben können. Ich glaube, ich habe sogar Beispiele jetzt noch, oder? Also, dass jetzt das 7 durch 250 durch Prozent ersetzt wurde, war einfach willkürlich. Das kann genauso gut absolut stehen. Ja, das wären also Beispiele von CSS-Eigenschaften, die Sie angeben können, wie Font Family, Font Style, Word Spacing, das allein nur bei der Schriftformatierung. Ja? Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, nur für die Schrift. Das heißt, Sie haben ganz, ganz viele solche Schlüsselworte, wo Sie dann letztlich angeben können. Also zum Beispiel bei Font Size steht hier auch explizit numerisch oder ungenau. Ich kann auch einfach sagen, big or small. Ja? Und dann wird vom Browser sozusagen festgelegt, was groß und was klein ist. Ja, wie gesagt, Eigenschaft Wertpaar mit einem Doppelpunkt. Und ich kann natürlich auch mehrere solche Dinge hintereinander schreiben. Da schreibe ich einen Strichpunkt dazwischen. Und ich kann manchmal auch Anführungszeichen benutzen oder manchmal muss ich Anführungszeichen benutzen, wenn ich zum Beispiel Font Family angebe und Times New Roman hinschreiben will, das sind ja Leerzeichen drin, damit es keinen Ärger gibt mit den Parsern, muss man hier einfach schlichte, einfache Leerzeichen, Anführungszeichen drumherum machen, damit die Zeichenreihe richtig verstanden wird. Okay, das sind mehrere Worte für eine Eigenschaft, ist vielleicht zu viel. Da gibt es ganz viele Dinge. Ich habe jetzt bloß noch eine Liste dessen, was man da tatsächlich alles machen kann. Schriftformatierung, klar, Ausrichtung hatten wir vorher allein, Abstände, Rahmen festlegen, Farben, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild zum Beispiel kann ich mit Style machen. Ich kann die Formatierung von Listen, von Tabellen festlegen. Es gibt ganz interessante Dinge, Pseudoformate, das ist vielleicht vorher bei dem Hypertext so ein bisschen untergegangen. Man hat es gesehen, als ich in PowerPoint den Links nachgegangen bin, wenn man wieder zurückkommt und man sieht den besuchten Link, dann hat sich der verändert in der Farbe. Das ist ein sogenanntes Pseudoformat, das andeutet, der Link ist schon besucht. Sowas kann ich auch mit CSS angeben, also was ist die Farbe, wenn der besucht wurde. Ganz spannend ist, dass ich die Positionierung von Elementen mit CSS angeben kann. Da werden wir uns noch ausführlich mit befassen, weil uns das viele Möglichkeiten gibt, das Layout zu gestalten. Und es geht sogar bis dahin, dass ich Medienausgabe damit kontrollieren kann. Ja, ich denke, es wird jetzt zu knapp, um weiter einzusteigen in die ganz besondere Spezialität von dem CSS, nämlich, dass man das in eine eigene Datei auslagern kann. Das werde ich das nächste Mal als Einstieg erklären. Und werde dann beim nächsten Mal auch Beispiele, ganz konkrete Beispiele nochmal für CSS mitbringen und auch für die Tables. Damit fangen wir dann die nächste Vorlesung an. Für heute, Dankeschön.